drei heiligen Könige sind zurück, haben neben Myrrhe, Gold und Weihrauch auch eine Menge Filme mitgebracht und neben mir der gute Melchior und Balthasar. Hallo.
Hallo Kaspar.
Hallo, ich bin Melchior.
Dann bin ich. Die Frage ist, wer hat was mitgebracht?
Ich habe keine Ahnung. Bin ich leider raus. Also da hast du mich jetzt kalt erwischt. Ich weiß, dass es drei sind. Ich kenne die Namen, ich kenne die Geschenke, aber nicht, welcher zu wem gehört und auch nicht, wer wen repräsentiert.
Könnte ich auch nicht sagen.
Haben die alle irgendwas zu bedeuten.
Ja.
Aber hey, es ist Feiertag, das reicht mir. Also bei mir ist Feiertag.
Genau, heute ist hier auch. Der, was, 6. Januar, was ist denn das für ein Tag?
Drei Königstreffen.
Heilige Drei Könige.
Drei Könige, sehr gut.
Ja.
Und bevor die drei heiligen Könige das Jesuskind gesucht haben oder gefunden haben, haben sie was gemacht? Sie haben Weihnachten gefeiert.
Richtig. Ja, wir sind hier in der ersten Folge des neuen Jahres angekommen. Ich hoffe, ihr Hörer seid alle gut reingekommen. Und Marco, wie bist du reingekommen? Gut reingerutscht?
Ganz entspannt tatsächlich. War ja nicht viel los. Ich habe keine Knaller gehabt. Doch, ein paar Wunderkerzen. Ich habe richtig hart geböllert sozusagen. Ein bisschen richtig mit der krass. Familie Switch gespielt. Raclettiert.
Ja, Rack ist Verb, ne? Standard.
Ja.
Oder? Also, ich habe...
Einwandfrei.
Es ist ja so, man macht immer entweder Raclette oder Fondue. Bei uns gibt es an Heiligabend Fondue und Raclette dann an Silvester. Ist bei euch genauso?
Fondue schon lange nicht mehr. Also Raclette, ja, machen wir aber relativ oft. Also nicht jetzt nur an Silvester, wir machen das relativ oft im Jahr. Und haben jetzt, gut, dieses Jahr logischerweise nicht an Silvester gemacht. Fondue irgendwie schon lange nicht mehr, aber ist auch nicht so meins. Fondue ist mir zu langweilig. Also wenn ich da wirklich immer nur ein Fleischbrocken
ich irgendwie ins Öl halten kann. Ich habe noch nie Fondue gemacht.
Also, ich finde, das lohnt sich auch nicht.
Es kommt nicht drauf an. Also mit zwei Gabeln macht es definitiv mehr Spaß als mit einer Gabel. Und ja, es kommt ja auch drauf an, es gibt ja wahnsinnig viele Arten des Fondues. Du kannst ja das mit Fett machen, so machen wir das, richtig geil.
Schokofondue habe ich mal gehabt.
Schokofondue, immer eine gute Date-Idee an dieser Stelle. Käsefondue ist auch prinzipiell geil und dann gibt es das auch noch mit Brühe. Und da denke ich mir, was los mit euch?
Ja, also das ist...
Schöne
also
Bockwurst reinhalten.
Oh, Fondue mit Wurstwasser wäre doch mal
was. Oh mein Gott. Also ich könnte das bei... Blöd gesagt, bei Käsefondue könnte ich mir das irgendwie noch eher vorstellen als bei einem normalen Fondue.
Ja.
Das ist jetzt meine Meinung.
Also Käsefondue finde ich halt aber auch schwierig, weil das schmeckt ja alles den ganzen Abend gleich, was du isst. Weil du hast ja einen Pott mit Käse und der ändert sich nicht. Und dann, ob ich da jetzt ein Baguette reinstecke oder ein Pumpernickel oder ein Roggenbrot, sind wir ehrlich, ist halt
oder Brot eine Bockwurst. Mit Käse. Und
ja, Bockwurst ist dann schon wieder geil.
Das ist eigentlich jetzt ganz gut. Also bei uns, also als ich noch in Stuttgart gelebt habe, da gab es auch einen, eine Bar, die hat immer zwischen November, also zwischen Oktober und Dezember für drei oder mehr Personen angeboten, hier, dass man Käsefondue macht. Und da kriegst du halt dann eben geil einen Bottich voller Käse mit dem Brenner drunter und irgendwie, ich glaube, Kirschwasser ist da ja noch irgendwie mit drin oder so und dann halt noch ein Eimer Brot. Mega geil. Also ist schon irgendwie geil. Ja, aber es ist immer das Gleiche, da hast du recht. Das musst du mit, also bei einem Fettfondue, keine Ahnung, so wie wir das immer machen, da ist es halt so, da macht die Freundin nochmal irgendwie so einen geilen Knoblauchdip. Dann gibt es noch Kartoffeln dazu, dann gibt es noch Baguette dazu. Und und dann irgendwie geil Steak, das du halt dann reinhaust oder Pute. Schon.
Ja, aber das ist es ja schon, weißt du, du kannst Schinkenfleisch nehmen, Putenfleisch nehmen, Rindfleisch, Lamm, Schweinefleisch. Also allein da hast du schon ein bisschen Varianz zumindest im Vergleich zu den verschiedenen Broten.
Ja, aber aber ich glaube, das ist auch, hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Ich find's geil. Ja. Also hätte ich auch mal Bock wieder drauf.
Ich habe ja auch überlegt, ob ich alleine Raclette mache.
Das ist traurig. Aber
das war mir dann irgendwie zu arm.
Das ist traurig.
Vor allem habe ich dann überlegt, ich habe halt nur so ein 12er Raclette. Ja. Da habe ich gedacht, ja geil, dann bin ich ja nach... Dann mache ich mir meine Pfanne und dann bin ich halt fertig. Also dann fehlt der Sinn von Raclette ja auch, ja, dass man irgendwie gesellig zwei Stunden beisammen sitzt und sich da seine Pfännchen macht. Wenn ich halt alle Pfännchen auf einmal benutze, ja, dann kann ich es mir halt auch gleich irgendwie im Backofen machen. Also ich habe es dann auch gelassen und habe mir überlegt, ob ich mir jetzt so ein Ein-Mann-Raclette kaufe, wo gerade ein Pfännchen reinpasst.
Aber ein Pfännchen
ist dann der Lockdown auch noch länger wack. Gehen soll.
Also ganz ehrlich, also dann würde ich dann doch lieber ein Zweier-Raclette kaufen, für zwei Personen und dann beide Pfännchen für einen nehmen. Ich bin verfressen, ich bin fett und ich finde das geil. Also ich würde das auch so machen. Meine Eltern haben Raclette-Set mit einem integrierten Fondue-Topf. Das ist praktisch,
okay. Das hab ich mal gesehen.
Das ist so kreisrund, ist das Raclette in zwei Platten angeordnet und in der Mitte ist eine Aussparung mit einer Herd, also praktisch mit einer elektrischen Herdplatte, wo du dann den Fondue-Topf dann draufsetzen kannst. Ach so. Ich weiß nicht, ob du beides gleichzeitig machen kannst, das fände ich unglaublich dekadent, aber nice to have, wenn du nur ein Gerät hast für alles.
Wir haben mit so einem heißen Stein oben drauf.
Ja, das, ja, ist, auch das ist halt auch, also da dann oben drauf schön ein bisschen was, rein, ein bisschen was, ist halt schon, ist schon was Gutes. Aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr hat einfach jeder Raclette gemacht. Also die Insta-Stories, jeder, alle überall habe ich nur Raclette gesehen. Und das hat mich dann so aufgeregt, während ich meine 12 Stunden Herr der Ringe angeguckt habe und alle Raclette gemacht haben, dass ich mir dann irgendwann gesagt habe, nee, komm, jetzt gucke ich mir keine Insta-Stories mehr von anderen Leuten an.
Es ist nur Raclette. Und es ist nur Sekt anstoßen und vielleicht noch der ein oder andere Weihnachtsbaum, den man dann sieht. Jo. Oder wie bei dir jetzt Screenshots von Filmen, die man da halt eben angeschaut hat. Ah, sorry, an dieser Stelle, ich muss das nochmal ganz kurz sagen. Lieber Fabian, liebe Juliana, bitte jetzt den Timer auf 45 Minuten stellen. Gute Nacht, ihr Lieben.
Mach du das doch mit Alexa. Haben die Alexa? Dann kannst du
dir ganz Alexa, viel sagen. Alexa, schalte in 45 Minuten ab.
Okay.
Sorry an die anderen, aber hier, machen wir einfach mal jetzt. Nee, liebe Grüße. Die haben mir letztens erzählt, sie hören das zum Einschlafen. Ich weiß nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist.
Du hören es hören. Also,
genau. Ne? So ist es auch. Ihr seid aber alle gut durch das neue Jahr, durch diesen Jahreswechsel durchgerutscht, wenn ich das jetzt richtig gemerkt habe oder verstanden habe.
Ja.
Ja, sehr gut.
Ich habe es halt kaum mitgekriegt.
Ja.
Aber es war mir auch sowas von egal, also muss ich ganz ehrlich sagen.
Es war dieses Jahr ein bisschen besinnlicher, einfach weil da nicht dieses, wir müssen jetzt danach noch irgendwie Party machen gehen oder zum Glühwein irgendwo nochmal hingehen, eine zweite Location. Das fand ich eigentlich auch ziemlich erfrischend und sehr angenehm eigentlich.
Aber macht ihr das sonst? Also gut, ich sag mal, Marco, bei dir wahrscheinlich mit Familie ist schwierig. Aber Kit, also bist du so das Partytier, sag ich mal, an Silvester, dass du groß
also,
in Clubs gehst oder so?
Nee, also früher ja. Also bis vor ein paar Jahren war das noch so, dass ich tatsächlich, also an Heiligabend war das immer so, und aus dem Dorf, wo ich ursprünglich herkomme, gibt es am Heiligabend immer vor der Kirche, nach der Mitternachtsmette, gibt es dann hier den Glühweinausschank und dann trifft sich da das halbe Dorf und trinkt dort halt den Glühwein und danach geht es halt noch in die Stammkneipe. So ist das an Heiligabend immer. Und an Silvester war das auch ganz lange so, dass in Stuttgart mein Stammclub auch immer praktisch da was veranstaltet hat und wir dann gesagt haben, okay, wir feiern jetzt bis um 1:30 oder so und dann fahren wir rein. Und so war das eigentlich bis vor ein paar Jahren und jetzt ist es mittlerweile so, wir treffen uns bei Freunden und gehen dann, machen da Raclette und dann gehen wir vielleicht noch an eine andere Location, wo irgendjemand anderes dann auch nochmal feiert. Oft dann irgendeine Gartenparty, wo dann so eine große Jurte aufgebaut wird und dann wird da einfach weiter gefeiert bis um 4 oder so. Also so war das zumindest die letzten Jahre bei mir.
Ja. Ich bin eigentlich auch Feierbiest, so, aber jetzt ist es schwierig, ne?
Ja, jetzt sowieso nicht.
Also jetzt letztes Jahr sowieso nicht, aber auch mit den Kindern nicht. Aber letztes Jahr, Silvester, war richtig Großparty auf jeden Fall. Da haben ein paar Leute von mir ihren 30. Geburtstag sozusagen nachgefeiert, alle Mann. Ne? Alle, die irgendwie das 2019 sozusagen 30 geworden sind, haben dann groß gefeiert. Ja, es war sehr gut.
Ist schon witzig, kann man schon machen.
Ja.
Wie gesagt, dieses Jahr habe ich es aber überhaupt nicht vermisst irgendwie. Wir waren jetzt hier bei den Schwiegerleuten, wir haben Brettspiele gespielt, irgendwann um 12 sind wir raus, haben ein paar Wunderkerzen angemacht. Ich habe sinnbildlich für 2020 im linken Ohr in meinem AirPod Komm süßer Tod laufen lassen. Das war ganz schön bittersweet, möchte man sagen. Und dann aber noch ein bisschen weiter gespielt und dann lag ich um 2 im Nest. War okay, solide.
Ja, ich glaube, so 2 war bei mir dann auch. Ich habe auch probiert, irgendwie die Herr der Ringe-Filme mit irgendwas zu teilen. Es gibt ja diese Memes, dass man zu timen, nicht zu teilen, dass man irgendwie bei zwei Türme, dass man sagt, dass um 12 Uhr Mitternacht Theo den sagt,
and so, so it begins.
Oder eben in Teil 3 dann als Frodo den Ring, Spoiler, als Frodo den Ring zerstört.
Spoiler.
seit der It's over, it's done, irgendwie sowas, aber es hat dann nicht geklappt. Aber um Punkt 12 war dann gerade Minas Tirith zu sehen und hey, war auch okay. Und dann bin ich anderthalb Stunden später ins Bett gegangen und hab's auch irgendwie nicht vermisst dieses Jahr. War so ein passender Abschluss.
Auf ein Jahr bin ich auch schon mal eingepennt auch. Ist auch schon mal vorgekommen.
Vorher?
Vor 12.
Ja, mit der Frau auf der Couch, aber auch mega langweilig halt, ne? Wie Silvester, haben wir vorher noch Mortal Kombat gespielt. Auf der
PlayStation. Geil. Und nach dem
Quatsch, 10.
Mal Arme abreißen, denkt man sich einfach so,
nee, okay, nee, war nicht Mortal auch. Kombat, war dieses Justice League.
Injustice.
Ja, Injustice, genau. Hm. Dieses Kampfspiel, ja. Aber eins noch damals.
Das wäre eine Verfilmung, die ich gerne sehen möchte.
Ja.
Ich schaue mir ja tatsächlich die ganzen Mortal Kombat-Spiele und auch die Injustice-Spiele, die habe ich mir nie gekauft, weil ich einfach viel zu schlecht in Kampfspielen bin, also in so Fightern. Aber ich schaue mir auf YouTube immer die Cutscenes an, die irgendjemand da mal zusammenschneiden, da hast du die ganze Story schon drin.
Ja.
Und ich mag diese cheesy Storylines, die sie da haben, also mit Injustice sowieso. Wurde ja mit Injustice 2 ging das ja noch mal viel weiter. Aber auch die Mortal Kombat-Spiele habe ich dann auch so praktisch mir gegeben. Und ja, war ich auch unterhalten. War okay.
Tekken 3 war ich damals richtig gut.
Tekken 3, ja, du bist aber kein Eddie Gordo-Picker, oder?
Oh doch, den konnte ich auch gut.
Den kann jeder, Marco, das war eine Fangfrage.
Nee, den konnte jeder. Ich auch gut.
Ja. Hast du zwei Finger, dann kannst du Eddie Gordo spielen, so ist es.
Ja, das stimmt.
Das ist einfach so.
Das stimmt. Nee, ich weiß gar nicht, wen ich da immer genommen habe.
Ich war mal so Yoshimitsu.
Ja.
Und Devil Jin, glaube ich. Das ist schon so lange her.
Das ist wirklich lange her.
Wir driften schon wieder ab. Es geht doch gar nicht um Videospiele hier.
Nee.
Sorry. Also manchmal sind wir so Arschlöcher und treiben komplett ab von dem ganzen Wahnsinn. ja, der Fabian, der sieht schon, der will es schon sagen, aber nee, so ein richtiger
Jerk. Nee, ich schäme mich gerade nur ein bisschen, ja, sorry.
Tut mir leid, ist richtig schlecht, richtig schlecht. Ich habe mich ja von dir jetzt so anfixen lassen, ne? Also über Weihnachten habe ich ja hier auch noch meine Standard-Weihnachtsfilme noch angeguckt, die wir ja in der vorletzten Folge bequatscht haben und dann aber auch noch in einem Zug der Langeweile kam dann die Schwester von meiner Freundin her und gemeint so, ja, lass doch Jerks schauen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich schaue Jerks nicht. Ich schaue auch Pastewka nicht. Ich schaue alles, was irgendwie mit Fremdschämen zu tun hat, nicht an. Jetzt habe ich das angefangen und oh mein Gott, also ich liebe es, ich hasse es. Es ist so schlimm. Aber es ist auch übel witzig. Aber es ist auf so eine, ich kann das ja nicht. Ich kann ja dieses Fremdschämige, da wird jetzt irgendwie gezeigt, okay, da wird irgendetwas erwähnt und du weißt einfach ganz genau, das wird dem nachher noch so in den Arsch beißen. Das war bei Pastewka so. Ich habe das keine drei Folgen durchgehalten.
Aber also man muss schon sagen, also Jerks noch mal ganz anderes Niveau als Pastewka. Also ich habe Pastewka ja auch alle 10 Staffeln gesehen.
Das sind 10 Staffeln.
Ist dagegen. Mittlerweile, die letzte Staffel war die 10. Staffel, die letztes Jahr oder dieses Jahr auf Amazon Prime lief. Aber das ist, also Pastewka ist ist viel harmloser. Weil er halt, also er ist auch ein verlogenes Arschloch in der Serie, aber halt nicht so übertrieben wie Fari und
Christian. Ja,
also,
aber vor allem bei.
Es tut halt weh. Also Jerks tut
weh. Ja, Jerks tut wirklich weh. Ich merke das auch selber bei mir, dass ich immer wieder so irgendwie zur Seite drehen muss oder irgendwas anderes nebenher machen muss.
Ja.
Damit ich nicht dieses Zugunglück, das sich da anbahnt, sehen muss. Das ist super schlimm. Aber man bleibt trotzdem irgendwie dran. Also hier, Jerks, für die, die es nicht kennen, das ist ja dieses Join-Ding mit Christian Ulmen und wie heißt der Fari nochmal mit Nachnamen? Das weiß ich jetzt auch nicht.
Fari, ja.
Ja, genau. Die praktisch fiktionale Version von sich selber spielen und ja, Situationen, die vielleicht oder vielleicht auch nicht aus ihrem eigenen Leben, aus ihrem tatsächlichen Leben stammen, da jetzt nochmal absurd nachspielen. Und es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Aber ich find's geil und ich muss da jetzt leider auch dranbleiben, weil du da irgendwie schon so ein bisschen investiert bist. weil die Storylines ja dann auch sich ein bisschen weiterziehen dann auch über einzelne Folgen hinaus. Und ich mir immer denke, wie können die das jetzt noch schlimmer in die Scheiße reiten? Und das machen die ja gegenseitig. Der Christian schaltet den Fadi in die Scheiße rein und andersrum. Und da wird auch der.
Das ist aber so ja, gut, wie sich immer einfach alle Leute anlügen und dann immer, nee, das war Christian. Christian hat ja auch gesagt, Christian, nee, das der Fari. Also Fari hat ja auch gleich gesagt und Fari hier. Und ihr seid so Wichser, hört doch auf.
Ganz
und,
genau. Und, oh. Das ist das, was mir immer denkt. Wichser, hör doch auf zu reden. Sei einfach still. Aber nein, ist es nicht. Und dann, und das. Wow. Und da gibt es ja ein paar Folgen, die sind noch ein bisschen krasser. Die eine finde ich ganz schön, hat der Fabian mir geschrieben, dann so, ja, ach so, bist du jetzt schon bei der Folge? Ja, bei der musste ich danach überlegen, ob ich mit dem Rauchen wieder anfange. Und ich kann verstehen, warum. Absolut. So
weil, also ich sag mal, jetzt aktuell ist es für mich noch schlimmer, weil ich habe das Ganze ja schon gesehen. Also es sind ja vielleicht auch als kleine Rahmeninfo 3 Staffeln, a 10 Folgen, die jeweils so 25 Minuten gehen. Und jetzt kam halt um Weihnachten rum die erste Folge der 4. Staffel als Doppelfolge. Deshalb habe ich es mir überhaupt zum Anlass genommen, da wild reinzugucken und habe dann gedacht, okay, ich gucke es mir jetzt wieder von vorne an. Und glaub mir, es ist einfach noch mal viel schlimmer, wenn du genau weißt, was passiert. Dann, also es ist trotzdem schlimm, wenn du genau weißt, okay, er sagt jetzt das und später wird einfach das und das passieren. Dann ist es noch schlimmer. Ich hab meinen Fernseher angeschrien, das ist nicht normal. Ich kann das auch nicht bingen. Also so nach 2, 3 Folgen bin ich einfach fix und fertig und muss dann erstmal wieder ausmachen und was anderes gucken, irgendwie Katzenvideos oder Babys angucken, damit ich wieder an die Menschheit glaube. Aber es ist einfach, es ist so schlimm und ich auf der einen Seite freue ich mich, dass du es dir angeguckt hast, auf der anderen Seite tut es mir auch ein bisschen leid. Ich habe noch einen anderen Kumpel von mir dazu gebracht, der hat mir...
Er hat dir die Freundschaft gekündigt?
Vor 2 Tagen... Nee, der hat mir vor, gerade andersrum, der hat mir vor 2 Tagen, habe ich mit ihm irgendwie geschrieben, weil ich habe seinen alten Fire TV Stick und dann habe ich mir Join runtergeladen und er hat auch Join Plus und dann habe ich irgendwie Join Plus von ihm gehabt, keine Ahnung, dumme Geschichte. Und dann habe ich ihm halt nur geschrieben, hey, hier auf Join Plus ist gerade Fargo, weil er großer Fargo-Fan ist. Hat er gesagt, ja, hat er schon gesehen, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, guck doch mal Jerks. Und dann hat er gesagt, ja, nee, weiß er nicht. Und dann habe ich nur gesagt, also guck dir bitte die erste Folge Jerks an, die ersten 10 Minuten. Wenn du da nicht lachst, dann stelle ich sofort den Kontakt zu dir ein. Und ja, was soll ich sagen, er hat sehr gelacht. Und er hat es jetzt tatsächlich, glaube ich, auch innerhalb von 3 Tagen, ist jetzt auch wieder so weit wie ich beim Rewatch. Also ich bin jetzt aktuell bei Staffel 2, Folge 7.
Ja, bin ich auch.
Also 17
so.
Folgen in 2 Tagen hat er sich jetzt gegeben. Und da sage ich schon, boah, ja, sportlich. Weil, also ich glaube, ich könnte es nicht.
Es tut einfach weh, das anzuschauen.
Es ist halt wirklich so unangenehm. Und ja... Ja, ich weiß nicht. Also, Riesenempfehlung, aber guckt euch nicht an. Aber guckt euch an. Aber lasst es einfach sein.
Ich finde es halt geil, wie viele Cameos da am Start sind, einfach natürlich, weil die 2 natürlich jetzt hier klar schon eine gewisse Star-Power haben. Du hast dann auch so die, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen. Natürlich siehst du da auch eine Nora Tschirner und so, aber dann so Sachen wie: Oh, da ist Carsten Speck. Den habe ich auch seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Oder keine Ahnung, wer da alles noch so mitmacht. Ist auf jeden Fall immer, also jeder zweiten Folge gefühlt, zeige ich mit dem Finger auf den Bildschirm und sage so, oh, dich kenne ich, geil. Und dann sage ich, nein, nee.
Nein, geh da weg,
Nein. Und, oh Gott, also, schaut's euch an. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Aber Marco, du hast sie nicht gesehen, richtig?
Nee, ich habe die noch nicht gesehen. Ich habe aber immer noch mal vor, mir die anzugucken. Muss ich dazu tatsächlich ein Join-Abo abschließen? Oder ist
also
das
Join, das normale Join ist kostenlos.
Okay. Und da ist es drin, ne? Also ich brauche gar kein Abo abschließen oder so. Das ist schon mal sehr von Vorteil auf jeden Fall. Ich weiß nur, mit einem Kollegen hatte ich mich jetzt die Woche auch über Jerks kurz unterhalten. Auch er hat bloß die erste Folge, glaube ich, angefangen und abgebrochen, weil es war nichts für ihn, so. Also da war tatsächlich so der andere Trend. Aber er sagt, ihm war das doch ein bisschen zu drüber und auch Fariyadim fand er jetzt nicht so prickelnd, so in der Rolle zu sehen irgendwie. Weiß ich nicht, ich bin ein großer Fan von Christian Ulm eigentlich. Weiß nicht, wieso ich da jetzt noch nicht groß dazu gekommen bin, aber
ja, ich find's halt cool, weil das, wie gesagt, da einfach so die deutsche Star in Anführungsstrichen, also so die deutsche Schauspielerie sich da so ein bisschen die Klinke in die Hand drückt. Ziemlich viele Tatortkommissare halt da natürlich auch, ne? Ja, ja klar, mit hier Nora Tschirner und so, sowieso. Hm. Und wer auch mit Tatort zu tun hat, ist, da möchte ich nur ganz kurz mal drauf eingehen, weil den ich dann auch zufällig dann gesehen hatte, war Victoria. Film von 2015, Regisseur Sebastian Schipper, und hier kommt die Verbindung zum Tatort. Der hat nämlich, ich glaube, 4 oder 5 Tatorte zumindest mitgespielt.
Das kann sein, ja.
Ja, und der hat eben 2015 Victoria gemacht. Den hast du schon besprochen, Marco. Das war noch vor unserer Zeit, glaube ich. Und da gibt's, ja, und ich habe den jetzt einfach mal zufällig gesehen, weil es auch hier Weihnachten, man liegt faul auf der Couch, überlegt sich, was könnte man denn jetzt noch anschauen? Nee, das war Neujahr. Was könnten wir uns denn jetzt für einen Film anschauen? Mhm. Und dann kam, wie gesagt, ich habe Weihnachten und so bei der Familie meiner Freundin verbracht. Dann kam auch wieder von der Schwester die Überlegung, ach, wir könnten ja Schindlers Liste anschauen. Okay.
Also ganz ehrlich, diesen Impuls hatte ich noch nie.
Ich auch nicht. Also doch, ich hatte ihn schon mal, aber nicht einfach so. Es wäre, wenn dann wirklich aus reinem Selbsthass. Nein, aber einfach mal wieder, um zu gucken,
wie. Ob man noch lebt, ob man selber noch Emotionen hat. Ja. Nee, so ging es mir auch. Also tatsächlich, bei mir ist Schindlers Liste schon 6, 7 Jahre her.
Ja.
Und das ist so ein Film, da ist der Tag danach gelaufen, finde ich. Jo. Und deswegen war für mich so, okay, cool, dass du das jetzt ansprichst. Prinzipiell, why not? Interessanterweise, genau, vor Neujahr war der noch auf Netflix. Und an Neujahr haben die den rausgenommen. Ach so. Der ist nicht mehr zum Streamen, also kostenlos zum Streamen verfügbar. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber schade. Mensch, was gucken wir denn dann an? Dann haben wir halt da durch Netflix und so durchgeguckt. Und dann kam meine Freundin auf die Idee, hier, Victoria, der soll doch ganz gut sein. Und vielleicht fällt dir dann auch was auf. Und dann hat er, okay, machen wir halt, schauen wir uns das mal an. Und der Film hat mich megamäßig abgeholt. Mhm. Vielleicht auf eine andere Art, wie vielleicht den, ich sag jetzt mal, den Standardfilmeschauer. Also das Gimmick des Films ist ja, dass es eine Filmeinstellung ist, dass es ein Cut. Also ein Film ohne Cut sozusagen. In der eine junge Spanierin, Victoria, im Club oder kurz oder vorm Club so 4 Jungs kennenlernt. Wisst ihr noch, wie die heißen? Ich glaube, irgendwie einer heißt Sonne.
Boxer. Sonne, Blinker, Fuß und
Boxer. Ja, genau. Und Sonne wird gespielt von Frederik Lau.
Ja.
Ja.
Und Boxer ist Franz Rogowski, den ich ja mega abfeier.
Stimmt, ja, genau. Und Laia Costa als Victoria. Die anderen Namen sagen mir jetzt leider so nichts.
Mhm. Auch Max Mauf ganz groß aus Stromberg natürlich hier als Azubi.
Ah, okay. Genau. Auch Stromberg hier nie gesehen. Gleicher Grund, warum ich Pastewka nicht gesehen habe. Tatsächlich. auf jeden Fall habe ich den Film gesehen und irgendwann mal kam mir so, okay, das ist nur eine Einstellung. Cool, richtig geil. Und ja, der Film hat mich so ein bisschen geflasht, tatsächlich. Also mich hat er abgeholt, aber irgendwie auf eine ganz andere Art. Und da kommt jetzt hier wieder mein Neujahrs- und Silvester-Ding dann durch. Der Film beginnt mit einer Clubszene. Du hast Strobo, du hast wummernden Bass, du hast einfach Menschen, die Augen zu haben und einfach tanzen und sich verlieren. Und ich hab mir so, boah, das vermisse ich so hart. Leute, kennt ihr das noch? Feiern gehen? Und das hat mich so abgeholt und danach war ich halt echt drin. Und klar, die Story war auch super, super im Sinne von, ja, das ist halt so alles sehr organisch erzählt wurde. Es gab eine Struktur, es wurde viel, glaube ich, improvisiert, was den Dialog angeht. Und es ist halt so, dass sie die Victoria, diese jungen Männer, kennenlernt und die nehmen sie dann mit, weil sie halt waschechte Berliner sind. Und ja, dann wird sie aber trotzdem in irgendwelche, ja, dann eskaliert das alles so ein bisschen. Will ich auch gar nicht weiter drüber reden. Ich wollte das jetzt nur kurz nochmal anschneiden. Fand ich aber ziemlich cool. Also wie gesagt, dieses Gimmick des One-Shots fand ich super interessant. Toll, experimentell. Ich finde das prinzipiell immer gut. Vor allem, das war auch ein 100%iger One-Shot. Das war jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen versteckten Schnitten, wie man das jetzt bei 1917 kennt oder bei Birdman, sondern das war, ich glaube, der 3. oder 4. Versuch. Morgens um 4 fängt man an zu drehen, bis um, keine Ahnung, oder morgens um 4, bis um 6, 6:30 morgens. Und fand ich cool, fand ich geil, muss ich sagen.
Aber du hattest das nicht auf dem Schirm oder hast du es währenddessen gemerkt mit dem
One-Shot?
One-Shot?
Es ist mir erst nicht aufgefallen. Ich muss aber sagen, tatsächlich, ich war nach dieser Szene im Club, ist ein bisschen ruhiger geworden, da hatte ich auch auf das Handy geguckt, ne? Ist mir natürlich nicht aufgefallen, dass es nur ein Shot war. Hat mich meine Freundin nochmal drauf hingewiesen und dann natürlich, wenn du das dann siehst, dann bist du natürlich dann, wow, klar. Und dann merkst du dann auch diese ganzen Nuancen, dann passt du natürlich auch auf, so wie, die laufen jetzt die Leiter runter, wie kommt die Kamera jetzt die Leiter runter in einer fließenden Bewegung? Und geil.
Wobei ich sagen muss, klar, es ist irgendwie so das Gimmick des Films, aber ich finde, es wirkt halt sehr organisch und nicht
absolut
einfach so hingerotzt, so, ne? Also, na klar, kann man halt einfach so die Kamera die ganze Zeit laufen lassen und mal abwarten, was da für ein Film draus wird. Also, ich finde schon, dass da gerade der Kameramann war ja ein Kameramann, da unglaublich krasse Arbeit geleistet hat, so. Weiß ich nicht. Wenn man sich vielleicht mal tatsächlich den Podcast dann nochmal mit den Jungs vom Wattenkino anhört, so glaube ich schon, also wir alle drei haben da auch mega von dem Film geschwärmt, so, und ich finde den Film ganz große Klasse, also ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, so, also da sind so Momente drin, wo ich sage, so, die sind mir tatsächlich in Erinnerung geblieben. Für mich Frederik Laus bester Film, weil er ist, so, er ist zwar in vielen Filmen einfach Frederik Lau, aber hier ist er für mich noch mal am authentischsten so. Ich bin ein großer Fan von Franz Rogowski, der es hier auch ganz stark macht, so. Und unsere Hauptprotagonistin so. Ich fand ihre Rolle, die sie da sozusagen eingenommen hat, die fand ich auch sehr berührend irgendwie, ne? Also gerade so diese Klavierszene nachher in der Bar und so oder in dem Café, so, oh, Wahnsinn. Also auch was für eine Chemie die da aufbauen konnten, so in diesen Szenen. Und
es wirkt wahnsinnig echt. So, also gut. Ich kann mir das so gut vorstellen. So genau dieses, man trifft irgendwie nochmal Leute zufällig und dann sagen sie, hey, wir gehen noch da und dahin, kommst du mit? Und dann, weil, ja, wie gesagt, der Film hat mich halt in der Hinsicht auch abgeholt, weil das auch ein Stück weit, also ich kenne das auch. Jetzt nicht, dass wir hier irgendwie auf irgendein Dach oder so gehen, aber so irgendwie, dass ich da mal auf irgendeiner Studentenparty, WG-Party in irgendeinem Studentenwohnheim dann irgendwann mal gelandet bin. Oder After-Houren um 8:30 oder sowas irgendwie noch im Park oder so. Bei jemandem zu Hause. Das hat mich halt in der Hinsicht mega abgeholt. Es war super authentisch. Und auch genau, auch dieses, wie ist es so, fremd zu sein, auch Leute nicht zu kennen, so wie das bei der Victoria dann jetzt auch war. Und so, das hat mir einfach, das hat mir super, super gut gefallen. Und ja, geil, geil. Also ich hatte den mal nicht auf dem Schirm, aber dann, jetzt, cool.
Doch, cooles Ding.
Absolut.
Ja, bin ich bei euch. Also ich habe den Film so auf dem Schirm gehabt, ist vielleicht zu viel gesagt. Ich wusste, dass er existiert. Und ich wusste auch von dem Hintergrund, eben von diesem One-Shot. Und dann habe ich ja, glaube ich, auch, du hast mir geschrieben, Kit, hier mit Schindlers Liste und dass du an Victoria guckst. Und dann habe ich am nächsten Tag überlegt, was gucke ich jetzt? Dann habe ich gedacht, komm,
guck Schindlers ich Liste. Victoria.
Ja, Schindlers Liste habe ich leider nirgends gefunden. Dann habe ich gedacht, dann suche ich mir doch noch was anderes, um meinen Urlaub ausklingen zu lassen. Und habe dann Victoria geguckt. Und also, mir ging es halt am Anfang, also ganz am Anfang habe ich kurz gedacht, okay, wäre vielleicht nice gewesen, irgendwie eine Epilepsie-Warnung rauszuhauen.
Ja.
Weil am Anfang mache ich so den Film und denke so, fuck. Aber erst dachte ich, werde blind und was passiert hier gerade? Und dann ist aber genau das, was du sagst, so, man hat gedacht, ey Leute, sowas kennt man. Wir kennen die Situation. Jetzt nicht unbedingt, dass ich als Frau irgendwie vier Typen nachgehe und sage, hey, alles cool. Aber so diesen Flair, dass das alles hat.
Man ist ein bisschen besoffen, man hat die Leute gern und man
kommt genau, und dann durch die Stadt ziehen und rumpöbeln und ja, auch vielleicht irgendwie ein bisschen Scheiße bauen. Ja, so ist es halt. Sowas haben wir halt.
Fabian, warst du ein Rowdy, als du jünger und Partygänger warst?
Oh, tu ihn mein. Also hier, als ich noch 1,90 groß war und hier unterwegs war, da war richtig
Rambazamba. Also ich muss ja sagen, bei mir endeten die meisten
Bahn bin ich nie gekommen.
Bei mir endeten die meisten Nächte tatsächlich an der Fritti-Bar, neben der Titti-Bar, um dort noch einen Gyros mitzunehmen. Das ist eigentlich immer das war gegen Ende so das Eskalativste, was passiert ist. Bei mir zumindest.
Ja, doch, ja. Kaisergrill am Kronenplatz Karlsruhe. Da war immer vorher schön im Argo gewesen und dann schön Döner noch geholt und dann halt gelaufen. Aber trotzdem hat es mich irgendwie angesprochen, auch wenn ich die Sachen gemacht habe, die im späteren Verlauf des Films noch passieren. Und für mich war halt so der Knackpunkt, ich wusste von diesem One-Shot und ich habe mir überlegt, es muss halt schon so, es muss passen. Also es muss einmal zur Story passen und es muss irgendwie auch Sinn machen, weil wenn man den Weg einmal geht, dann ist man, glaube ich, schnell so, dass man nach 90 Minuten Drehzeit sagt, okay, bis jetzt hat alles gepasst, bis jetzt läuft alles super und jetzt ist für mich auch okay, wenn irgendwas nur so mittel läuft als Regisseur.
Weißt, ja, du weißt.
Ich denke mir halt, wie groß ist die Bereitschaft, wenn man sieht, okay, nach 90 Minuten ist eine Stelle, die gefällt mir nicht. Aber die 90 Minuten vorher waren super. Nimmt man das in Kauf oder sagt man, Leute, wir brechen ab und fangen von vorne an?
Es gibt ja eine Szene
in dem Film,
in der mal kurz verkackt wurde. Das haben sie aber super überspielt. Das ist
ja, also generell haben sie es ja gut improvisiert. Das war ja auch, also steht auch, wenn man ein bisschen was, also da sollte man sich auch ein bisschen informieren zu dem Film, finde ich, und ein bisschen Hintergrund lesen. Dass sie eben, wie du schon gesagt hast, viel improvisiert hatten, wenn sie gemerkt haben, okay, es dauert ein bisschen länger, irgendwie noch Dialog reingequetscht haben. Und auch die ein oder andere Unschärfe hat man mal, ja, dass irgendwas schlecht ausgeleuchtet ist. Aber ich finde, es passt, weil es passt zur Stimmung von diesem Film. Also wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ganz dummer Vergleich, wenn das jetzt irgendwie in einem Courtroom-Drama gewesen wäre, ja, dann sage ich halt, ja, dann brauche ich keinen One-Shot, dann macht das für mich überhaupt keinen Sinn. Und dann finde ich es auch scheiße, wenn auf einmal irgendwas unscharf oder blöd ausgeleuchtet ist. Aber hier hat das halt alles zu diesem Flair und zu diesem Flow vom Film gepasst, dass ich sage, ja, okay, klar, in so einer Nacht, da läuft nicht alles super, da ist jetzt egal. Wenn man besoffen ist, dann sieht man auch nicht alles scharf, ganz blöd gesagt. Und von daher hat es dann für mich gepasst, dass ich sage, okay, ich gehe diesen Weg und ich nehme dann in Kauf, dass eben so kleine technische Dinger drin sind, die mich dann aber auch nicht weiter stören. Und dann kann ich den Film doch als das genießen, was er ist. Und allein dafür ist er halt was Besonderes. Und dann eben noch alles, was dazu kommt, schauspielerische Leistung, die Chemie zwischen den Leuten, die Story hat mich gepackt, da habe ich mitgefiebert und das Ende hat mir gefallen. Und ey, von daher, also der ist auf Netflix, der...
Schaut ihn an.
Guckt ihn euch an. Also da macht ihr echt nichts falsch.
Und hört euch dann auch gerne nochmal den Begleitpodcast dazu an. Welche Folge war das nochmal?
Ja, in dem Genre Spezial sozusagen, die Folge 3. Genau.
Sehr gut.
Mhm. Jo.
Genau, was
ich auch, dann, genau,
ja, so viel zu was ja dann auch auf Netflix rauskam. Jetzt
genau.
Vor ein paar Tagen.
Midnight Sky.
Mit George Clooney.
Der neue Netflix-Film mit George Clooney, der auch die Regie übernommen hat und auch die Produktion sozusagen federführend in der Hand hatte. Midnight Sky ist eine Romanadaption und spielt im Jahr 2049. George Clooney ist ein Astronom, der sozusagen auf einer Wetterstation in der Antarktis arbeitet und wir sehen zu Beginn, dass die Menschheit irgendwie evakuiert wird. Sie wird in einen unterirdischen Bunker sozusagen geleitet, weil irgendwas ist auf der Erde passiert, irgendwie ja, eine Katastrophe passiert so. Also man sieht das dann auch relativ schnell auf so ein paar Monitoren sozusagen. Irgendwie scheint die Atmosphäre zu verschwinden, zu verdampfen, sich zu verändern. Auf jeden Fall ist die Welt, so wie wir sie dann dort kennen, in der Zukunft, nicht mehr lebensfähig. Zeitgleich machen sich scheinbar irgendwie auch ein paar Raumteams oder hier Astronautenteams irgendwie auf die Suche nach bewohnbaren Planeten. Also wir haben auch so irgendwie so ein paar Rückblicke. Es soll da so ein Jupiter-Mond K23 geben, der bewohnbar sein soll. Und dort spielt unter anderem Felicity Jones, die ja eine Astronautin, eine schwangere Astronautin, das kann man auch so sagen. Und ja, beide versuchen irgendwie Kontakt zueinander aufzunehmen. Also sowohl halt unser Astronom als auch das Raumschiff. Ja. Erschwert wird die ganze Geschichte für George Clooney noch, dass ein kleines junges Mädchen bei ihm ist, welches halt nicht mit evakuiert wurde und ihm Gesellschaft begleitet, ja. Ja. Kit, du hast den Film gesehen.
Ich habe den Film gesehen, auch hier wieder, faul, auf dem Sofa liegend. Was können wir jetzt noch anschauen? Oh, Midnight Sky sieht interessant aus.
Und ja, sieht sehr interessant aus.
Er sah sehr interessant aus. Und dann kam mir auch so die Idee, nicht die Idee, aber so dieses, ja, George Clooney hat den Film ja wohl schon lange gepusht. Also ich hatte schon im Sinn, dass der irgendwie schon Anfang des Jahres irgendwie bei Talkshows zu Gast war und da irgendwie vielleicht schon ein bisschen gelabert hat drüber. Ja, ich fand den Film okay. Ich fand den okay. George Clooney hier als so diesen gealterten, auch ein bisschen zynischen Typen, weil der halt, der ist ja auch krank und der hat auch wahrscheinlich nicht mehr so lange zu leben. Warum sie den dann praktisch alleine auf dieser Station zurückgelassen haben, erschließt sich einem auch nicht auf den ersten Blick. Und ja, ich fand die Themen, die der angesprochen hat, fand ich gut. Der ging aber nie so weit rein, dass ich wirklich für mich sagen konnte, okay, das ist jetzt geil. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so eine Aneinanderreihung an Set-Pieces, die einfach passiert sind. Einfach, weil es Konflikt braucht. Die Konfliktsituation. Und der geht, wie gesagt, nie tiefer als das, habe ich das Gefühl. Und entsprechend hat mich der Film dann leider nicht so abgeholt, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber nun gut, also ich habe das Gefühl, so die Themen, die da angesprochen wurden, die gab es schon besser. Oder die wurden schon besser angeführt.
Ja, stimme ich dir zu. Ich fand den auch inhaltlich sehr mau und teilweise auch ein bisschen zu langatmig. Die schönen Bilder, was alle mal da waren,
absolut,
so das
absolut.
Konnte mich aber nicht täuschen. Also ich fand, das haben sie versucht irgendwie da so reinzuwerfen. Natürlich war eine, ja, ich meine, klar, die Antarktis, so, die bietet schon generell einen Hingucker. So auch das Weltraum an sich, also es erinnert ja auch sehr stark halt an Gravity, so in Teilen halt, ne? Das kann man gut angucken. Aber war dann halt doch schon besser gesehen, ob jetzt in Interstellar, ist auch nicht mein großer Favorit so, aber da habe ich Teilaspekte jetzt in Midnight Sky gesehen, die ich in Interstellar besser fand, so. Auch Gravity hat man hier jetzt Teilaspekte gesehen, ja, die halt in Gravity besser waren. Also es war wirklich irgendwie so ein Versatzstück aus den Science-Fiction-Filmen der letzten Jahre und alles zusammen hat irgendwie nicht so ganz hingehauen.
Ja,
ich mochte George Clooney ganz gerne.
Voll.
Also der hat das echt gut gemacht. Und das kleine Mädchen auch. Also der will ich auch gar nichts ankreiden so. Aber der Rest war auch echt dünn und ja, war jetzt schade eigentlich. Also der Film hätte durchaus mehr Potenzial gehabt.
Absolut. Und das haben sie halt irgendwie jetzt nicht wirklich durchbringen können. Das finde ich auch sehr, sehr schade, weil eben wie du sagst, die Bilder an sich sind sehr schön gemacht. Und ja, es ist viel Potenzial, das einfach hier nicht verschenkt wurde, einfach nicht so umgesetzt wurde, wie es sollte. Ich habe aber den Film fertig geschaut und mir gedacht, jetzt habe ich aber Bock, nochmal Gravity zu schauen. Ich habe jetzt Bock, Arrival zu schauen.
Ja, das stimmt, der macht Lust auf andere, mehr Sci-Fi-Filme. Das auf jeden Fall.
Bessere Sci-Fi-Filme vor allem auch. Und deswegen, ja, also, wenn man nichts Besseres zu schauen kann, nichts hat zum Schauen, dann schaut euch vorher Victoria an. Also, den kann man, wegen mir, kann man den überspringen. Also George Clooney, toller Schauspieler, toller Regisseur auch. Hier finde ich.
Toller Bart.
Ja, hier finde ich, hat er ein bisschen das verfehlt.
Ja. Kann man so stehen lassen.
Habe auch ehrlich gesagt von dem Film nichts erwartet. Also ich hab den nicht groß mitgekriegt. Also in der Ankündigung, ich habe dann gekriegt, als er rausgekommen ist. Und der wurde ja auch jetzt, also zerrissen ist vielleicht zu viel gesagt, aber so vom Ding her ist der echt nicht gut weggekommen. Ist das so, das Ganze mit der Kleinen so Lone Wolf und Cup mäßig? Oder ist die einfach nur da, um da zu sein, um gerettet zu werden? Oder hat sie schon irgendwie eine Daseinsberechtigung? Also das finde ich immer schwierig, wenn du einfach so irgendwelche Kinder mit drin hast. Einfach nur damit, das fand ich im letzten Godzilla-Film so furchtbar, wo du denkst, okay, du brauchst die einfach nicht und willst damit nur irgendwie noch irgendwie irgendwelche Leute anlocken oder sagen, guck mal, voll traurig.
Also sie ist dabei.
Der alte Mann und das Mädchen.
Sie ist dabei.
Okay, ja. Habe ich mir fast gedacht.
Punkt. Genau.
Jo, von dem einen Midnight zum anderen Midnight. Ich habe noch After Midnight geguckt. Ein Film von Jeremy Garner, der den Film auch geschrieben hat und auch die Hauptrolle übernommen hat. Es ist sozusagen ein romantischer Monsterfilm, ja. Und worum geht's in After Midnight? Nach einer 10-jährigen Beziehung verlässt die Freundin Hank, ja, also Hank, gespielt von Jeremy Garner, und er verbringt seine Tage in Alkohol, Melancholie, und in der Nacht kommt eine schreckliche Kreatur zu ihm und möchte in sein Haus, beziehungsweise kommt auch irgendwann ins Haus, und irgendwann taucht dann aber trotzdem nochmal wieder seine Freundin auf, und diese ganze Geschichte wird aufgelöst. Ich mochte den Film sehr, weil er zum einen, Jeremy Garner fand ich großartig, also unglaublich sympathischer Typ, so. Gerade die letzten 10 Minuten, letzte Viertelstunde, er singt nochmal ein Lied, und das war so wunderbar. Der Film hat wenig Budget, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe jetzt nicht weiter nachgucken können. Macht aber das Beste aus seinem Budget auf jeden Fall und erzählt einfach eine schöne Geschichte, die halt gerade in den letzten 15 Minuten halt mit der Auflösung dann nochmal sich steigert. So hat, ich glaube, manchen würde der Film nicht gefallen. Ich glaube, Nenad ist ja auch nicht so ein Freund von diesen Jumpscares. So, er hat ein paar, aber die kommen nicht so plump wie jetzt halt in Paranormal Activity oder so, ne? Ich meine, der macht viel mit richtig krassen Jump-Cuts und bringt dazu noch Jumpscares sozusagen mit ein. Also ich bin ein bisschen hart gesotten eigentlich, was sowas angeht, aber so ein, zwei Mal musste ich tatsächlich auch hochschrecken. Also da hat der Film mich eiskalt erwischt. Das macht er gut. Wie gesagt, ich schwärme von den letzten 15 Minuten. Ich glaube, so ein als halbstündiger Kurzfilm sozusagen, wäre das fast schon ein Meisterwerk, hätte das werden können. Also die letzten 15 Minuten sind großartig. Ich glaube, hätte man den Film auf eine halbe Stunde gekürzt, wäre das wirklich ein Meisterwerk gewesen. So. Ja. Aber generell muss ich sagen, diese, ich glaube, 83 Minuten geht der Film sogar nur. Trotzdem, er hat mich sehr gut unterhalten und für mich tatsächlich so kleine Perle, die ich jetzt irgendwie habe sehen können, ja. Mochte ich sehr.
Ich habe ja erst gedacht, dass du mit, also After Midnight geschrieben hattest oder gesagt, dass du darüber reden willst, dachte ich, du meinst den Film mit Ethan Hawke und Julie Delpy.
Aber das ist ja tatsächlich auch gesagt.
Before Midnight, der ja hier Teil dieser Trilogie ist, Before Sunset, Before Sunrise. Ja,
genau.
Before Midnight. Okay, aber dann, dann kommst du hier mit Monsterfilm und da musste ich kurz nochmal nachschauen. Doch ein anderer Film. Okay.
Ja, ja. Okay. Ja, generell kam der Film relativ gut weg. Ich glaube, auf einigen Festivals lief er auch und war recht beliebt so jetzt. Und ja, wie gesagt, ich mag ihn. Und ich glaube, das ist so ein Kandidat, der halt vielleicht mal in ein paar Monaten irgendwie im Streaming auftauchen könnte, würde. Und wenn er dann da mal auftaucht, macht man eigentlich nichts verkehrt, sich das Ding mal anzugucken. Ja.
Vom Plakat her erinnert er mich krass an 7 Minuten nach Mitternacht.
Ach so.
Deshalb war ich jetzt gerade eben schon wieder verwirrt. Oh ja, ist aber auch so ein Film.
Danach machst du nichts mehr.
Ich weiß nicht, den möchte ich mir auch nicht mehr angucken. Wunderschöner Film, aber ich möchte ihn mir nicht mehr angucken.
Mit auch hier wieder Felicity Jones. Und Mensch, warum fällt mir sein Name nicht ein?
Liam Neeson?
Genau, spricht das Monster.
Monster.
Ach so. Kann man machen.
Aber hier After Midnight geht dann schon eher ins Horror-Genre, habe ich so verstanden, ne?
Ja, schon. Ja, Horror, Mystery und Drama auch, ne?
Und den gibt es aber aktuell nirgends, hast du gesagt.
Nee, ich habe den auch in meiner Bibliothek ausgeliehen, ja.
Deine Bibliothek, muss ich zwar sagen, die ist, glaube ich, ziemlich gut bestückt, kann das sein? Ich glaube, ich muss auch mal wieder irgendwie in die Bibliothek bei uns gehen. Aber die haben wahrscheinlich, haben die aktuell offen bei euch?
Nee. Die haben jetzt gerade zu und dadurch haben sich meine Filme jetzt auch verlängert und Mario Odyssey auch. Das heißt, ich kann auch weiterspielen. Nee, jetzt hatten sie ja gestern sozusagen diesen Lockdown nochmal wieder verlängert. Ursprünglich war die Bibliothek jetzt bis 18.01. geschlossen. Ich denke mal jetzt, ich gehe mal davon aus, Mitte Februar muss ich die Sachen dann wieder abgeben, wenn es jetzt bei dem Termin bleibt. Ich kann es auch früher abgeben, die haben so eine Ladekappe, so da kann man das Ladeklappe. Da kann man die reinwerfen. Aber ich kann mir dann halt nichts Neues aussuchen, ne? Das ist aber gut.
Ja. Aber du weißt ja, Fabian, du weißt ja, having fun isn't hard when you've got a library card. Also, es bringt schon was. Kann man schon machen.
Ja? Seit Jahren glaube ich schon nicht mehr. Aber es ist, also ich finde es ein guter Tipp, weil an sowas denke ich tatsächlich nie, wenn ich irgendwie gucke. Ich hole immer auf, wer streamt es, ja, dann gucke ich, wenn es da einen Film gibt. Dann kann ich ihn angucken. Wenn es noch nicht gibt, dann gucke ich doch kurz in meinen Schrank, weil ich da auch keinen Überblick mehr habe, was ich alles in Blu-rays habe. Und wenn er da nicht drin ist, dann sage ich halt, ja gut, dann nicht. Aber sowas, an sowas denke ich nie. Und dann, ich glaube, also da, das muss ich mir mal auf den Zettel nehmen, dass wenn.
Ja. Wenn aber ich gehe da ja nicht mal mit Erwartungen rein, ne? Ich gehe dann da rein und schnücker rum, halt so wie, wie damals halt in der Videothek dann oder sowas, ne? Und ja, und dann, oh ja, den wolltest du auch mal gucken oder so. Und ah, den hast du doch mal irgendwo gehört in irgendeinem Podcast, so der soll doch ganz geil sein oder sowas, ne? Und manchmal nehme ich mir vor, so jetzt hole ich mir einen Klassiker, so den ich noch nicht gesehen habe. Und dann, die gibt's dann oft tatsächlich nicht. Dann setze ich mich dann am Computer ran, check das da kurz aus, ist der verliehen oder haben sie ihn vielleicht doch nicht, weil manche Sachen haben sie ja dann doch nicht. Nein, aber es passt schon, alles gut. Und da arbeiten auch teilweise recht kompetente Leute, muss ich mal so sagen. Da gibt es dann auch immer unsere Empfehlungen der Woche oder sowas. Und da liegen auch tatsächlich oft relativ gute Filme, so wo ich schon weiß, die sind gut und den hätte ich jetzt mir höchstwahrscheinlich sowieso mitgenommen, hätte ich ihn entdeckt, so weil, ne, ja. Das passt schon.
Cool. Ja. Also support your local libraries.
Auf jeden Fall, Leute. Ja. Wenn sie denn wieder aufhaben.
Ja. Auch so.
Du, und wie gesagt, ich bezahle, weiß ich gar nicht, 21 Euro Jahresgebühr oder sowas. Mhm. Ja, komm. Also
rechnet sich auf jeden
geschenkt,
Fall.
Geschenkt, also passt schon. Ja. After Midnight auf jeden Fall von mir. Weiß nicht, ob der so geheim ist. Ich glaube, einige werden ihn schon auf dem Schirm haben, aber generell kann ich ruhig sagen, es ist ein Geheimtipp irgendwie, weil es doch ein relativ kleiner Film ist und ja, ich glaube, ist nicht für jeder Mann, jeder Frau was, aber ich sag mal, wer meinen Geschmack vielleicht jetzt schon durch die paar Folgen rausgehört hat, der könnte vielleicht mit dem Film was anfangen, auf jeden Fall.
Also wäre auch ein Film, den du durchaus deinem Nachbar empfehlen würdest?
Ja.
Okay.
Cool.
Dem Mario.
Kit, Nachbar.
Nachbarn, sehr gut. Ja. Wir haben, also Fabian und ich, ich zuerst und er danach, haben A Beautiful Day in the Neighborhood angeschaut. Das ist ein Film, der hier in Deutschland wahrscheinlich auch wegen der Thematik recht unbekannt war. Also, weiß nicht, ob du schon davon vorher gehört hattest, Fabian. Hier heißt er ja Der wunderbare Mr. Rogers. Das ist ein Filmdrama, das kam letztes Jahr, 2019 bereits, hat Premiere gefeiert. Und hier geht es um den wunderbaren Mr. Rogers. Fred Rogers, ein Menschen, den es wirklich gab, den werden die meisten, die eher in den USA gelebt oder damit Kontakt haben, kennen als Moderator, beziehungsweise ja, was war er noch? Moderator einer Kindersendung hauptsächlich. Und ist Musiker, Puppenspieler, Produzent, hat, und das ist einfach einer, der hat Mr. Rogers, Fred Rogers, ich komme gerade nicht drauf klar, tut mir leid, weil das ist für mich tatsächlich ein relativ wichtiges Thema, weil mir, ich bin teilweise mit der Sendung Mr. Rogers Neighborhood aufgewachsen teilweise, ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt und die Sendung hat mir auch geholfen, Englisch zu lernen. Und auf jeden Fall kam dann vorletztes Jahr, der wunderbare Mr. Rogers, beziehungsweise Beautiful Day in the Neighborhood raus. Und der Film ist eigentlich kein biografischer Film, sondern eher ein Film über, klar, Mr. Rogers und den Effekt, den er auf andere Menschen hatte. Und ja, die Narrative drumherum ist, dass er praktisch interviewt wird von einem Autor des Esquire-Magazins, Lloyd Vogel, der ein zynischer Schreiberling ist für diese Zeitschrift. Und er wird halt jetzt praktisch, ja, vielleicht mehr oder weniger dazu verdonnernd, Fred Rogers zu interviewen. Fred Rogers wird gespielt von Tom Hanks. Und ansonsten spielen hier noch mit als Lloyd Vogel Matthew Rhys, Susan Kelechi-Watson als Lloyd Vogels Frau, Andrea Vogel, die kennt man zum Beispiel aus This Is Us und noch ein paar andere Leute, die jetzt mitspielen. Und ja, der Film ist praktisch basiert sozusagen auch auf einem Artikel, der damals, ich glaube 98, im Esquire Magazin auch rauskam und er veröffentlicht wurde. Der Autor damals war Tom Junot und er hat Fred Rogers interviewt und ja, und praktisch einen wirklich langen und sehr, sehr empfehlenswerten Artikel geschrieben über diesen Menschen und eben über sein Schaffen und was er praktisch erreicht hat für Kinder, aber auch für Erwachsene. Mr. Rogers ist eine Fernsehpersönlichkeit, die seit den 60er Jahren vom Bildschirm war, jeden Tag praktisch hier seine Kindersendung moderiert hat. Und ja, einfach ein toller, toller Mensch. Wie gesagt, ich komme da nicht drauf klar, weil ich kann nicht in Worte fassen, was das für ein netter Mann ist. Und ich konnte es Fabian auch nicht so ganz klar machen, weswegen ich ihm dann als Begleitstück zu dem Film noch tatsächlich den Biografie, den Dokumentarfilm über seine, über Mr. Rogers Biografie zukommen habe lassen. Won't You Be My Neighbor? In dem dann die meisten oder viele, die Wegbegleiter waren für Mr. Rogers, interviewt wurden und auch hier wieder gezeigt wurde, wer er eigentlich war und was er für einen Einfluss auf Menschen, Kinder, die natürlich auch Menschen sind, und auch generell die Medienlandschaft, wie er das geprägt hat. Und ja, das sind beides Filme, die habe ich gerne gesehen. Ich finde den Dokumentarfilm Won't You Be My Neighbor besser als Beautiful Day in the Neighborhood. Muss sagen, Tom Hanks ist toll. Der spielt das auch wunderbar. Aber mich juckt diese ganze andere Geschichte um den Lloyd Vogel, um den die Geschichte dieses Films eigentlich geht, die juckt mich nicht. Ich will das nicht sehen. Ich will mehr sehen, was Mr. Rogers tut. Und ja, und welche Botschaft er praktisch uns geben möchte. Deswegen der Dokumentarfilm Won't You Be My Neighbor, den fand ich wirklich super. Beautiful Day in the Neighborhood fand ich auch super, hauptsächlich wegen Tom Hanks. Aber ja, jetzt nicht der allerbeste Film. Ich hatte da schon ein bisschen meine Probleme mit. Ich hätte mehr mit Mr. Rogers gesehen und weniger diese Story über den Schreiberling drumrum.
Ju, da bin ich bei dir. Also klar, Fred Rogers war schon, also war mir ein Begriff. Ich bin sehr drin in amerikanischer Popkultur, aber ich kenne mich da schon so gut aus, dass ich zumindest wusste, mit diesem Mensch was anzufangen. Und deshalb war es ja auch, glaube ich, wieder irgendwie 99-Cent-Aktion von Prime, wo man sich Film ausgeliehen hat, wo ich dann den Film entdeckt habe und gesagt habe, komm, den nehme ich mal mit. Mhm. Und ja, also kann im Endeffekt das Gleiche sagen wie du. Also Tom Hanks, finde ich, spielt das echt überragend, auch wie er diese ganze Person annimmt und auch diese Art zu reden und dieses Langsame und dieses Bedächtliche, und er spielt ihn einfach wunderbar, aber alles andere an dem Film finde ich mega langweilig. Also auch die komischen Träume, die dann Lloyd teilweise hat, die dann in Mr. Rogers Welt spielen, in seiner Puppenwelt. Ich denke mir so, Leute, also es hat sich dann angefühlt, als hätte er irgendwie Acid genommen oder sowas und keine Ahnung. Und also ja, der Film, der hat für mich nicht funktioniert, weil eben dieses Problem war, mich hat Lloyd überhaupt nicht interessiert. Ich wollte mehr über Mr. Rogers erfahren. Er war mir teilweise zu kitschig, also gerade diese Szene, wo sie in der U-Bahn fahren und dann auf einmal der ganze U-Bahn-Waggon anfängt
aber, zu singen. Aber hier muss man sagen, diese Szene ist wirklich passiert. Diese Szene ist wirklich passiert.
Ja, aber dann hat doch bestimmt nicht der ganze Waggon
das mit. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Jeder, der Kind war zwischen den 60ern und 90er Jahren, kennt Mr. Rogers Neighborhood. Und es hat sich nie verändert. Das Titellied, das hat sich nie verändert. Es ist immer die gleiche Szene. Mr. Rogers kommt durch die Tür rein, fängt an, It's a Beautiful Day in the Neighborhood zu singen, zieht seine Jacke aus, zieht sein Sweatshirt an, das seine Mutter ihm genäht hat oder gehäkelt hat, zieht seine Schuhe aus, seine Sneaker an. So fängt das immer an. Und deswegen kennt jeder die Worte und deswegen kann das auch jeder singen. Die Szene, die ist wirklich passiert. Und ja, tatsächlich, so kitschig, wie es ist. Und es gibt auch noch eine Szene in einem Restaurant, die für manche vielleicht ein bisschen komisch und ein bisschen weird auch rüberkommt. Auch die Szene ist nicht in dem Kontext passiert, aber es gibt eine ganz, ganz bestimmte, bekannte Szene, in der Mr. Rogers einen Preis entgegennimmt und dann hier noch sagt, praktisch während er, ich glaube, bei den Emmys war das, dann sagt so, ja, jeder von uns hat diesen besonderen Menschen, der einem zu dem gemacht hat, was er ist. Und ich möchte jetzt hier die 10 Sekunden nehmen, die ich jetzt hier noch habe, um euch zu sagen, bitte denkt an diese Person. Und diese, auch diese Szene ist in einem anderen Kontext auch wirklich passiert. Und das ist, wie gesagt, das ist dieses Faszinierende an diesem Mann. Der ist einfach so krass nett und toll. Und was weiß ich. Also ich, das ist, ich bin, als das Titellied kam, genau. ich bin da voll drin. Ich hab Tränen in den Augen gehabt, als das Titellied losging. Als Tom Hanks da durch die Türe ging. Und das ist immer noch so. Das ist einfach ein toller Mensch. Und ich bin, ja, ich gebe das auch zu. Also manche Leute sagen, what would Jesus do? Ich sage, what would Mr. Rogers do? Und das, so sehe ich das. Auch dieses langsame, bedächtige Reden. Ich telefoniere mit Leuten jeden Tag wegen der Arbeit. Und ich habe da mal ein Experiment gemacht. Wenn ich jetzt so normal rede, kriege ich eine andere Reaktion, als wenn ich langsam und bedächtig spreche und dann auch wirklich auf die Person nochmal direkt eingehe und ihn dann auch frage, wie kann ich helfen und pipapo. Das ist ein wirklicher Unterschied. Und ja, und das ist wirklich, wie gesagt, Mr. Rogers ist ein Thema, das geht mir wirklich sehr, sehr nahe. Und ich fand, insofern war der Film meiner Meinung nach gelungen. Ich denke, das ist halt popkulturell, der wird außerhalb den USA mit Leuten, die nicht wirklich was mit Mr. Rogers anfangen können, der wird die halt nicht abholen. Mich hat er vollkommen abgeholt. Aber wie gesagt, ich war da auch einfach drin. Das ist auch der einzige, von dem ich jetzt sagen würde, ich habe mal letztens gegoogelt, es gibt eine Funko-Pop-Figur von dem. Das ist das einzige Mal, dass ich mir eine Funko-Pop-Figur kaufen würde, wenn es Mr. Rogers wäre. Die ich mir einfach irgendwie hinstellen kann und einfach so hier. Manche Leute haben sich ein Jesusbild an der Wand stehen. Nein, so weit möchte ich nicht gehen. Aber toller Film, mir ging der sehr nahe, auf jeden Fall.
Also mir ging die Doku tatsächlich deutlich näher. Also absolut. Da hatte ich am Ende dann Tränen im Auge, weil da wird ja auch das aufgegriffen, was du gerade gesagt hast, mit dem jeder hat diesen einen speziellen Menschen, denkt bitte.
Das ist so krass.
Wo es dann auch alle, die interviewt werden, machen und auch der Interviewer selber und alle dann Tränen in den Augen haben und man macht das automatisch natürlich mit und es ist schon emotional und also die Doku zeigt mir halt, ich hatte auch andere Erwartungen, muss ich sagen. Mhm. Ich hatte an den Film halt die Erwartung, es wäre ein Biopic und das war es halt einfach nicht. Und deshalb hat mir die Doku einfach so gut gefallen, weil die halt so von seinen Anfängen und seine bekanntesten Momente, sage ich mal, gezeigt haben, gerade wo er mit dem Polizisten, war der Polizist?
Die Füße sich gewaschen hat. Und was halt damals in den 60er, 70er Jahren einfach undenkbar war, weil der Polizist war halt von dunkler Hautfarbe. Und dann sitzt er da mit ihm zusammen und wäscht sich gemeinsam, oder die sind dann gemeinsam in dem Planschbecken und er trocknet ihm danach die Füße ab. Also das ist einfach so, das ist einfach, wie gesagt, es ist einfach ein wunderbarer Mensch. Und sowas finde ich toll, finde ich gut, dass ihm das so gewürdigt wird. Und ja, wenn man sich die Doku anschauen kann, würde ich auch sagen, schaut euch eher die Doku an als den Artikel, als den Film. Und bevor ihr den Film anschaut, würde ich euch empfehlen, googelt das einfach Esquire, Mr. Rogers, und dann könnt ihr den ganzen Artikel, der ist bei denen im Archiv, den könnt ihr auch durchlesen und der ist super interessant. Also das lege ich jedem jetzt wirklich nahe, der englischen Sprache mächtig ist. Schaut euch das an, lest euch das durch.
Und guckt die Schaut Doku. Schaut die Doku. Weil also die zeigt halt nicht nur, was für ein wahnsinnig netter und sympathischer Mensch er war, was er definitiv war, aber halt auch, was für Eier der Typ hatte, dass er einfach sagt, hey, wir machen jetzt eine Themenwoche in meiner Kindersendung über den Tod. Oder wir machen jetzt hier irgendwelche Specials zu 9-11 und erklären den Kindern oder bei der Ermordung von Robert Kennedy, wo er einfach gesagt hat, nee, wir thematisieren das jetzt. Stell dir mal vor, also sowas ist einfach undenkbar gewesen. Finde ich auch heute noch undenkbar, wenn die Teletubbies jetzt auf einmal anfangen, hier, was ist eine Ermordung? Und dann kommt Tabi Winke Winke und sowas. Sowas geht halt nicht. Und da hat er halt einfach gezeigt, okay, was der kann. Und es, also finde ich wirklich krass. Und auch wenn du über den so ein bisschen liest, es gibt ja auch immer so diese Threads hier, welche Celebrities sind eigentlich Arschlöcher. Und so eine der Top-Kommentare ist immer, okay, ich habe mir jetzt alles durchgelesen, nirgendwo stand Fred Rogers, ich bin so glücklich, weil ich glaube, über den hat einfach niemand ein böses Wort zu sagen. Der ist so das gleiche Kaliber wie Bob Ross, würde ich mal sagen. Dass die irgendwie so eine mega beruhigende Absolut. Art haben und einfach nur so total positive Menschen sind und allen deshalb die Doku, guckt ihr euch gerne an.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das Schlimmste, was sie jemals gesehen haben, war, dass er praktisch mal irgendwie jeden Finger so einzeln mal in die Kamera gehalten hat. Das ist der kleine Finger, das ist der Ringfinger, das ist der Mittelfinger. Und das ist so ein Gift, das so ein bisschen Meme geworden ist, weil so, oh mein Gott, Mr. Rogers zeigt den Mittelfinger, war halt im Kontext der Serie. Und ich glaube, das ist wirklich das Schlimmste, was es zu Mr. Rogers gibt. Und genau, da gibt es diese Gerüchte, er war mal bei den Green Berets oder war irgendwie im Zweiten Weltkrieg Scharfschütze und hat 10 bestätigte Kills. Also, Bullshit. Also, ja, schaut's an. Schaut's einfach an. Und schaut euch YouTube-Videos über diesen Mann generell an. Da gibt's einen großen Fundus. Ich weiß auch, auf Twitch gab's mal zu einem Jubiläum, haben sie mal einen Marathon gemacht und alle Folgen von den 60ern bis zur letzten Folge, die irgendwie, ich glaube, 99 oder so rauskam, haben sie das in einem Zug durchgehauen. Fand ich auch mega geil. Es war eine sehr schöne Woche auf jeden Fall. Der hat ja wahnsinnig viele Folgen auch von dieser Serie gemacht, Mr. Rogers Neighborhood. Und ja, wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, den Doku anzuschauen, dann macht das. Ansonsten schaut euch diesen Mann auf YouTube an und guckt, was er alles gemacht hat. Und toll. Mehr habe ich nicht zu sagen.
Alexa? Ich verstehe nicht, was hier gerade los ist. Zwei meiner Alexas reagieren. Die andere reagieren.
So geht es mir auch oft.
Oh mein Gott.
Geil.
Geht's weiter mit Russell Crowe geht's weiter.
Ja, genau, Russell Crowe spielt einen Psychopathen, der so in Serious Man-Manier sozusagen immer weiter in so einen Strudel also noch psychopathischer wird einfach, also ist ein mega instabiler Typ so. Aber warum ist er halt so instabil? Warum ist er so ausgeflippt? Warum gerät er in so einen Strudel? Die junge Mutter Rachel Hunter ist so ein bisschen, ist alleinerziehend, ist gestresst. Sie muss ihren Sohn zur Schule bringen und selber irgendwie halt noch zur Arbeit und gerät im Stau und jemand vor ihr in so einem Truck, halt Russell Crowe, fährt nicht, obwohl es grün ist und wir kennen es alle. Sie hupt. Sie hupt aber nicht nur einfach so, düt, so ein leichtes Aufmerksam einmal hallo, du darfst fahren, sondern haut schon einmal ordentlich in die Hupe und so eskaliert das. Er möchte eigentlich nur eine Entschuldigung von ihr haben. Sie entschuldigt sich nicht, sie sieht es gar nicht ein. Mit Russell Crowe hat sie sich den falschen Typen ausgesucht. Und der macht halt so Jagd auf sie, also stalkt sie so ein bisschen, verfolgt sie und so eskaliert das alles bis zum großen Showdown halt letzten Endes. Ich muss sagen, der Film hat einiges richtig gemacht, so gerade was jetzt irgendwie die Action oder die Stunts angeht, so hat aber auch eine Menge falsch gemacht, gerade was Drehbuch angeht, weil ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie Logiklöcher sucht oder Handlungsstränge da irgendwie so nachverfolgt oder hier diese Continuity-Fehler sucht und ja, aber hier, ey, komm, erstmal, ja, natürlich hätte sie sich entschuldigen müssen, so, also hätte ich auch berechtigt gefunden, also so doll, wie sie in die Hupe gepeert hat und er hat sie auch halbwegs vernünftig erklärt, dass es schon ein sehr, sehr anstrengendes Hupen war, was sie gemacht hat und er einen schlechten Tag hatte und er noch schlechter wurde, aber sie hätte schon zwischendurch einfach ein paar also ein paar Lösungen haben können. Also sie hätte einfach zwischendurch auch mal die Polizei anrufen können oder so. Passt auf, da verfolgt mich jemand oder weiß ich nicht, der Typ wird nachher am Ende von der ganzen Stadt scheinbar gejagt. Also sein Foto ist in den Nachrichten zu sehen sozusagen. Sie ruft bei der Polizei an, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ruft bei der Polizei an, ja, der Typ hier aus den Nachrichten, der verfolgt mich. Also er ist wegen mir, ist er so sauer und dreht hier ab. Und wir waren gerade in einen Autounfall verwickelt. Ja, das wissen wir. Wir müssen jetzt aber alle Einsatzkräfte zu diesem Autounfall schicken. Dann sag ich mir, warum? Also sie sagt, wir sind gerade hier auf dieser, keine Ahnung, auf diesem Highway und ja, nee, wir schicken die aber zum Autounfall und jetzt nicht zu dem Typen, den wir eigentlich verfolgen. Also zumal es verfolgt ihn halt niemand. Ne? Also das sind alles so eine Sachen, die mich da mega gestört haben. Auch nachher beim Showdown, er knallt ihr, also wirklich hammerhart ein paar. Russell Crowe, wirklich hammerharter Typ, hat mir sehr gut gefallen. Aber knallt ihr so richtig derbe eine und hat jetzt nichts mit einer Frau zu tun. Ich glaube, ich selber wäre nicht so schnell aufgestanden, wie sie aufgestanden ist. Und das sind so halt wirklich so ein paar Sachen, die mich wirklich sehr gestört haben, irgendwie an der Logik, am Drehbuch oder sowas, die ich dem Film an sich so nicht verzeihen kann. Aber generell muss ich sagen, halt wie gesagt, die Action-Szenen, die Stunt-Szenen waren wirklich gut. Russell Crowe war wirklich geil als so Badass mit Wampe, also so wirklich, na, ich kenne ihn halt wirklich nur so als Gladiatoren-Typ halt so durchtrainiert und da kommt er so halt so alter Mann-Manier und hat mir gut gefallen, aber am Ende, so wenn ich jetzt beide Seiten halt so gegeneinander halte, war ich unterhalten, aber es war trotzdem nur ein durchschnittlicher Film, ja.
Also ich habe auch den Trailer damals gesehen und habe mir da schon gedacht, also wie soll man diese Story auf 90 Minuten strecken? Also was soll da passieren? Ja, also ich stelle es mir einfach so komplett bescheuert vor. Der Film geht 90 Minuten. Ja, warum? Also hat es trägt sich das? Oder ist es irgendwann, dass man sagt, ja, Alter.
Nee, sie hätten es halt vielleicht ein bisschen cleverer oder subtiler angehen können. Also es trägt sich schon, weil er kriegt nachher ihr Handy. Und geht dann sozusagen so okay. Ihr Privatleben durch und sieht, ah, sie hat ja einen Termin hier mit einem Anwalt, weil sie halt gerade auch in der Scheidung ist sozusagen oder in der Trennung lebt und trifft sich dann in ihrem Namen mit dem Anwalt und bringt den dann auch, Spoiler, um, weshalb er halt in den Nachrichten dann auch landet oder sowas, ne, und da hätte man ein bisschen mehr, wenn er vielleicht ein bisschen subtiler gewesen wäre, sie so gestalkt hätte und ihr Leben so hinterrücks zerstört hätte, um sie dann am Ende komplett zu zerstören oder versuchen zu zerstören. So, das wäre ganz cool gewesen. So ist er halt ein bisschen oft zu doll mit der Brechstange einfach gewesen. Aber generell muss ich sagen, es trägt sich schon. Also er war auch recht kurzweilig. So, also wie gesagt, er ist schon gerade, weil halt die Action Szenen doch echt gut aussehen und Russell Crowe das gut macht, das trägt sich eigentlich komplett durch den Film. Aber diese ganzen Fehler so im Skript, die sind mir zu doll einfach gewesen, muss ich sagen.
Okay. Ja, nee, dann ist er, glaube ich, weil ich bin tatsächlich jemand, der auf sowas extrem achtet. Ich weiß nicht warum. Im Endeffekt tue ich mir damit ja auch keinen Gefallen, weil ich mir dann dadurch selber viele Filme kaputt mache. Aber ich kann sowas gar nicht leiden. Und wenn es dann auch noch so offensichtlich ist, dann wäre es vielleicht schon die Kategorie so schlecht, dass es schon wieder gut ist. So wie ungefähr alles, was Liam Neeson die letzten 10 Jahre gemacht hat. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, den lasse ich aus. Ist besser für meinen Blutdruck.
Ja. Ja, wenn man das glaubt, ja.
Ja, man kann ihn auch auslassen. Ich glaube auch nicht, dass das ein Film für mich wäre.
Es war so wirklich so, keine Ahnung, Freitag nach einer anstrengenden Arbeitswoche, setzt sich auf der Couch, guckt sich halt so einen dumpfen Film einfach an. So, ich glaube, dafür ist schon okay. Kann auch mal okay sein.
Da hast du dich dann quasi auch in ihn reinfühlen können. Ja. Nach einer anstrengenden Woche.
Aber da habe ich dann jetzt hier auch darüber nachdenken müssen, so welcher andere Film, den man sich vielleicht stattdessen anschauen könnte, der auch mit einem Stau beginnt und dann eskaliert, ist ja Falling Down.
Ja, aber richtig. Weg auf genau. Unsere erste Folge. Und
da dachte ich mir auch so, okay, ja, stimmt, keine wirklichen Parallelen, außer dass es tatsächlich in einem Stau beginnt, der Quell vieler.
Nee, genau, ich hatte Serious Man gesagt gehabt. Ich meinte aber Falling Down, genau.
Hm. Ah, okay. Ja, ja. Serious Man habe ich tatsächlich nicht gesehen, deswegen konnte ich da auch nichts sagen.
Nee. Hm.
Cool. Kann man auslassen. So habe ich das jetzt verstanden.
Ja, kann man auslassen, natürlich.
Ja, ja, genau. Marco, sehr cool. Ja. Fabian, ich Kit. Ja. Fabian, dein Name. Mhm. Tu es. Nimm es.
Ich hätte jetzt einfach gesagt, den nächsten Film sollte man vielleicht nicht auslassen.
Nein.
Ja, ist okay. Dein Name Kit, mein Name Fabian und Your Name ist der nächste
Film. Es ist so scheiße gewesen, es tut mir so leid.
Oder auf Japanisch, Kimi no na wa. Weil wir haben ja den Japanuary eingeläutet, schon mit unserer Besprechung zu Alice in Borderlands, wo wir uns vorgenommen haben, japanische Werke, sag ich mal, im weitesten Sinne im Januar anzuschauen, also Filme, Serien. Und ich habe mir vorgenommen, Ghibli, Studio Ghibli, ist aber irgendwie so ein Ding, wo ich sage, schweres Unterfangen, vielleicht nicht alles auf einmal. Und dann habe ich Filme geguckt, die gar nichts mit Ghibli zu tun hat, sondern andere Animationsfilme.
Anime.
Komisch an, Manga. Anime, sorry. Ja, ein Anime, Your Name. Der ist auf Netflix, deshalb bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Ich habe einfach japanische Filme bei Netflix eingegeben. Und dann wurde mir unter anderem der neben den ganzen Ghibli-Filmen vorgeschlagen. Da habe ich gedacht, komm, jetzt fange ich mal mit dem an, weil ich hatte, meine
ich schon
mal
so ein bisschen sagen, was von dem Film gehört. Hattest du ihn noch nicht auf dem Schirm? Das ist ja ein Film, der ja damals, glaube ich, oder jetzt immer noch der erfolgreichste Anime-Film derzeit ist. Nach Chihiros Reise ins Zauberland war das, glaube ich, der Film, der tatsächlich jetzt noch am meisten rasiert hat. Also kritisch als natürlich auch an den Kinokassen.
Hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, weil es aber auch glaube ich, nicht so mein Ding ist. Also generell bin ich ja nicht so der riesen Anime-Gucker. Und deshalb, weiß ich nicht, unterm Radar für mich geflogen, glaube ich. Aber auf jeden Fall habe ich mir jetzt angeguckt und habe es definitiv nicht bereut. Vielleicht kurz die Story. Es geht um zwei junge Teenager, würde ich
jetzt einfach mal
behaupten. So 17, 18, genau, sind in der Highschool, glaube ich. Also zum Pendant der Highschool. Einmal Taki und einmal Mitsuha, also ein Bub und ein Mädchen. Und eines Tages wachen die beiden auf und merken, huch, ich habe Brüste, beziehungsweise huch, ich habe einen Penis. Weil sie finden sich im Körper des jeweils anderen wieder. Und sind natürlich erstmal überrascht, kann man glaube ich sagen, weil, hey, wieso? Wie ist das Ganze passiert? Und halten das Ganze auch erstmal für einen Traum und lassen sich dann so ein bisschen auf diesen Traum in Anführungszeichen ein und bestreiten dann ihren Tag. Und am nächsten Tag sind sie auch wieder in den eigenen Körpern und gehen dann wieder einen ganz normalen Alltag nach. Aber alle ihre Freunde und Verwandten sprechen sie an, du warst gestern schon komisch, du hast dich gestern schon ein bisschen komisch benommen. Und sie verstehen halt nicht, was war, weil sie können sich auch nicht wirklich daran erinnern, was denn war. Und das passiert dann aber immer öfter, dass sie sich im Körper des anderen finden und sie beginnen dann, sich so Nachrichten zu hinterlassen. Sie machen sich kleine Notizen, sie schreiben Tagebucheinträge auf dem Handy und helfen sich auch so ein bisschen, weil sie auf einmal natürlich ganz andere Charakterzüge annehmen, die bei den Leuten anders ankommen, sie werden anders wahrgenommen. Mitsuha verschafft Taki beispielsweise ein Date mit seiner Chefin, was halt vorher nie geklappt hat, weil sie sieht jetzt auf einmal so eine weibliche Seite in ihm und das gefällt ihm ganz gut, weil er jetzt halt so ein bisschen einfühlsamer ist. Und so geht das eigentlich eine ganze Weile lang, bis auf einmal das Ganze nicht mehr so ist und Taki aufwacht, wieder in seinem Körper und auch nicht mehr in Mitsuhas Körper eindringt.
Wow.
Vielleicht ein falsches Wort. Wow. Also er befindet sich nicht.
Ich glaube auch, wir sollten nicht weiter über die Handlung reden, weil das ist wirklich ein Film, den muss
genau,
man,
genau. Und
finde ich, den muss man wirklich gesehen haben. Also das ist auch so ein Film so der Kategorie, willst du weinen? Dann schau Your Name. Schau Your Name. Also wenn du irgendwie ein Mensch bist, dann nimmt dich der emotional schon mit, auf jeden Fall, finde ich.
Fabian guckt schon so. Hast du nicht geweint?
Ging eigentlich bei mir.
Es hat dich tatsächlich nicht,
weil. Also ich finde den Film wunderschön. Also erstmal der Stil. Ich finde den Zeichenstil, der gefällt mir echt wahnsinnig. Ich habe mich so ein bisschen in den Look von dem Film verliebt. Der hat auch richtig geile Naturaufnahmen, hört sich jetzt blöd an, weil das ist gezeichnet, aber trotzdem sind es echt schöne Bilder, die man sich auch so als keine Ahnung, als Desktop-Hintergrund
oder tatsächlich als eine Szene aus Your Name war kann. Tatsächlich auch lange ein Titelbild auf meiner Facebook-Seite.
Ja, gerade wenn sie da auch von oben auf den See blicken wahrscheinlich, das ist halt schon echt beeindruckend, finde ich. Und so von der ganzen Erzählstruktur und so, also mir hat der Film echt gefallen, aber irgendwie habe ich nicht so hundertprozentig mit den Charakteren connecten können.
Stimmt.
Ich hab ein paar Mal wirklich lauter als gelacht. Im Endeffekt war es immer die gleiche Szene, die halt mehrere Male angedeutet wird oder gemacht wird. Also ich bin eigentlich Typ, der lacht halt durch seine Nase maximal, also mal so ein...
So ein gutes Schnaufen einfach.
Falls man das gehört hat. Ja, so ein Schnaufen. Aber ich habe den heute gesehen und ich habe wirklich ein paar Mal wirklich lauthals in meinem Wohnzimmer gelacht. Weil das ist keine Comedy, aber er hat halt so ein paar witzige Szenen und die zünden dann aber auch richtig. Und ja, also wie gesagt, der Film, ich finde ihn wunderschön, er hat mir auch wahnsinnig gut gefallen, aber irgendwie so dieses gewisse Etwas hat mir gefehlt. Also ich konnte mich jetzt nicht irgendwie in die Charaktere reinversetzen. Ich habe teilweise auch ein bisschen gedacht, dass es in eine andere Richtung geht. Weil es ist ja irgendwie schon so ein bisschen Coming of Age, würde ich sagen.
Absolut.
Und da hatte ich andere Erwartungen, weil meiner Meinung nach auch Sachen anders angedeutet werden, aber man zieht sie da nicht ganz durch. Und ja, von daher habe ich jetzt mich nicht so emotional berührt gefühlt, dass ich jetzt irgendwie weinen musste. Aber trotzdem kann ich den Film auf jeden Fall empfehlen, weil allein der Look und wie gesagt, die Story kenne ich so noch nicht. Klar kennt man dieses Körpertausch.
Ja, Freaky Friday.
Freaky Friday oder sowas oder 30 über Nacht oder sowas. Aber so auf die Art und Weise, wie hier erzählt worden ist und auch mit diesem Charme und mit dieser Liebe, die erzählt worden ist und die da reingesteckt worden ist, finde ich, kann man den sich wirklich, wirklich sehr gut angucken und ist auch auf Netflix.
Absolut, sollte man sich anschauen.
Ja, wenn ihr auch den Japanuary machen wollt, ist das, glaube ich, auch was Gutes, um reinzukommen, weil das jetzt, ja, vielleicht... Das hört sich blöd an, aber für westliches Publikum auch gut funktioniert.
Total. Also gut, ich habe den damals im Kino gesehen, auch mit meiner Freundin. Und der lief, glaube ich, im Cinemax mal genau zweimal. Und irgendwie Sondervorstellung, bla bla bla.
Ja.
Und dann sind wir da rein und haben uns das angeschaut. Und klar, so für, ich sag jetzt mal, den Nicht-Anime-Kenner oder so, ist das schon ein bisschen erstmal verwirrend. Warum kommt am Anfang dieser japanische Popsong, das so wie ein Intro zu einer Anime-Serie ist. Ich dachte, jetzt kommen irgendwelche Riesenroboter oder sowas noch im Hintergrund, die sich da bekämpfen. Es ist schon sehr, sehr gut, der Film, absolut. Und ja, wie gesagt, also mich hat der emotional auch total abgeholt. Ich kann das absolut nachvollziehen, was du sagst, Fabian, dass man nicht so ganz mit den Charakteren connecten kann. Liegt vielleicht auch daran, dass vielleicht auch eine kulturelle Sache, auch was Schule angeht und so weiter, liegt da vielleicht auch noch mal ein bisschen mit. Ich möchte aber hier nur noch mal sagen, was Emotionalität bei diesem Film angeht. Guter Freund von mir, Dominik, Grüße an dich raus, hat mir nämlich auch letztens geschrieben, ob ich Your Name gesehen habe. Und ja, na klar habe ich den gesehen. Ich habe da ja zum zweiten Mal, guckt er den jetzt an, am Ende kullert immer ein Tränchen. Leider Gottes hat meine Freundin die emotionale Bandbreite von blanchiertem Sellerie. Und ich dachte mir so, okay, krass, hat sie nicht mitgenommen? Nee. Und irgendwann mal kam wohl von der Freundin ein, ich check's nicht. Und dann hat man es erklärt und war so, ja, okay. Und das Geilste war dann, der geilste Hieb danach kam von ihm dann, der einfach nur nochmal dazu gesagt hatte, ja gut, ist halt nicht sieben Zwerge. Uff.
Männer alleine.
Ganz genau. Ist, glaube ich, ihr Lieblingsfilm. Hallo Lena.
Ja. Wow. Hallo Lena. Okay.
Ja, das, nee, aber ja. Also okay. Your Name unbedingt angucken. Generell die Filme von Makoto Shinkai sind generell wirklich sehenswert. Also wie du es auch gesagt hast, die Bilder sind so schön gemacht. Auch der Film vorher, 5 Centimeters per Second, wunderbar. Das ist so ein tolles, schönes Ding. Genauso wie, und da muss ich jetzt sagen, den Trailer habe ich nur gesehen, Weathering With You, das ist der neueste Film vom Makoto Shinkai. Den habe ich noch nicht gesehen, aber der ist auch definitiv auch noch auf meiner Liste. Den will ich auf jeden Fall dann auch noch mal schauen.
Ich,
Den werde ich mir jetzt auch
nicht sagen. Ich glaube, der läuft sogar irgendwo im Stream, ne? Auf Prime, glaube ich sogar, oder so.
Ja, ich weiß nicht, ob er in Prime inkludiert ist, aber leihen kann man sich. Also ich habe vorhin geguckt, weil ich habe auf Twitter nämlich so mal ein bisschen gefragt, ob irgendjemand ähnliche Sachen empfehlen kann. Und
aber es kann aber sein, dass oder er kommt im Januar. Aber irgendwas hatte ich
hoffentlich. Ich war nämlich
letztens gehört, dass der im Januar irgendwo im Stream auf jeden Fall kommt.
Als die Läden noch offen waren, war ich im Saturn und habe dann Weathering With You gesehen als DVD für 30 Euro.
Oha.
Und das war halt so, Alter, what? Und Your Name, weil der halt einfach bekannter und beliebter ist, der war halt dafür, der stand halt daneben dann als Blu-ray für 15 Euro oder für 13. Gut, der ist jetzt auf Netflix, das habe ich mir jetzt nicht gesagt, ich brauche den jetzt nochmal irgendwie fürs Regal zu Hause. Aber Weathering With You, 5 cm per second und auch die, ich weiß auch nicht, was von dem noch drin ist auf Netflix zum Stream. Sowas wie The Place Promised in Our Early Days, The Garden of Words, das war auch ganz lange auf Netflix. Ob das heute noch so ist, das weiß ich leider nicht.
Also Weathering With You gibt's auf jeden Fall im Stream bei Amazon, habe ich gerade.
Zum Leihen oder zum
Weathering With You?
Im Prime.
Im Prime, ne?
Echt? Also Weathering With You habe ich jetzt geguckt für 4,99 bei Prime oder auf Amazon zur Leihe. Weil ich habe nämlich auch nach 5 cm per Second geguckt, weil ich glaube, den hat Nenad ja schon mal angesprochen und empfohlen und weil er den sehr gut fand. Den gibt's tatsächlich, also den finde ich nirgends. Das ist dann wieder so ein Ding. Da muss man dann vielleicht irgendwelche anime-spezifischen Streaming-Dienste, die gibt es ja auch
Crunchyroll oder so, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob die das haben. Also zum Leihen gibt es das bei Amazon, bei iTunes gibt es das zum Leihen. Aber Sky, genau, aber tatsächlich noch nicht zum Streamen. Das habe ich aber auch schon mal gesagt in unserer Weihnachtsfolge. Die Japaner, die sind da mit ihren IPs wirklich, die gehen damit, wenn es jetzt nicht Godzilla ist, gehen die damit wirklich sehr stiefmütterlich um. Also die nehmen das und die behalten das, so gut es geht. Die halten das fest. Okay.
Ja. Das ist komisch. Ich habe mir nämlich gerade noch mal meine von Amazon die E-Mail aufgerufen. Da steht wirklich eigentlich die ursprüngliche E-Mail, die ich im Dezember gekriegt habe, wegen Neustarts und sowas, was da alles so kommt. Ne? Wirklich Weathering With You ab 4.1. Aber vielleicht verschieben sie es ein bisschen nach hinten, vielleicht kommt er ja doch noch jetzt im Januar oder so.
Also
vielleicht mal doch mal die Augen aufmachen.
Lass mich da gerne
verbessern. Also ganz ehrlich, da investiere ich die 5
Euro. Kann man mit Sicherheit auch die 5 Euro investieren, na klar.
Ich möchte eigentlich fast schon sagen, bis zur nächsten Folge werde ich den sicherlich dann auch gesehen haben. Wenn ihr den auch schaut, dann schaue ich den auch an und dann machen wir das so eine Mini-Hausaufgabe, ohne dass es eine Hausaufgabe ist.
Ja, den gucke ich mir an. Also wenn der wirklich nur annähernd wie Your Name ist, dann finde ich da 5 Euro. Also. Mhm. Ja. Sind wir wieder beim Thema vom letzten Podcast, man gönnt sich aktuell sonst nichts mehr, da kann man sich auch mal auch 30 Filme im Monat kaufen, das ist kein, oder leihen, ist kein Problem.
Absolut.
Ich habe Your Name auch mal auf Netflix geguckt, an irgendeinem Vormittag auf jeden Fall. Ich war krankgeschrieben, das Haus war leer und ich gebe dir recht, man muss nicht unbedingt bei dem Film weinen, vor allem nicht, wenn man ein Herz aus Stein hat, Fabian. aber ich habe, glaube ich, weiß ich nicht, die letzten 10 Minuten, ich glaube, mir ist das Wasser so gelaufen. Ich habe gar nichts mehr großartig vom Film gesehen. Also so krass, das hatte ich noch nie. Also der Film hat mich krass gepackt. Das Ende halt. Ich gebe dir recht, ich habe auch zwischendurch lauthals lachen müssen. Ein paar Sachen haben mich immer mal gestört, so wie eben diese. Also es war schon teilweise sehr kitschig, also schon auch für japanische Sachen fast schon zu kitschig so. Und dann halt dieses kindliche Kitsch mit diesen J-Pop-Rock-Songs halt so dazwischen. So, das ist mir noch so ein bisschen negativ aufgefallen und dann hat sich so in der Mitte hin auch ein bisschen gezogen, weil es halt sehr repetitiv war. Das war irgendwo ein Aufbau gehabt, so in ihren jeweiligen Handlungssträngen so, aber es hat sich doch relativ viel wiederholt, aber das Ende hat für mich alles entschädigt so. Also das hat mich krass einfach mitgenommen und ich möchte, eigentlich habe ich ja mal wieder Lust, diesen Film zu sehen und vielleicht werde ich den mal mit. Ich glaube, den kann sich auch gut die Große angucken, mit der Partnerin mal gucken, wie die den Film dann finden, ja.
Cool. Also definitive Empfehlung, absolut.
Ja, ja.
Ja. Und ich möchte mich entschuldigen, dass ich nicht geweint habe.
Nein, ist gut.
Es ist alles, ich nehme mir vor, bis zur nächsten Folge irgendwas anzugucken.
Zu weinen.
Ja, weil ich gucke gerade so auf die Liste.
Schindlers Liste.
Also der funktioniert zumindest immer. Also spätestens das Ende, ne? Wenn dann ich hätte mehr retten können und wer nur ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Und da geht's dann los.
Ja, also ich muss ja auch sagen, also keine Ahnung, manche Themen, die lassen mich komplett kalt. Und dann andere, die nehmen mich total mit. Ich weiß ja nicht, wie das euch war. Also bei mir war es so, Forrest Gump zum Beispiel hat mich in verschiedenen Stadien meines Lebens an einer anderen Stelle so mitgenommen, dass ich da eine Träne verdrücken musste.
Oh, also, Forrest Gump ist bei mir. Also da gibt es keine Tränen verdrücken. Die zwei Stellen, Spoiler auch für Forrest Gump. Also einmal, als er seine Mutter beerdigen muss und einmal, als er Jenny beerdigen muss. Da ist bei mir vorbei.
Nee, siehst du, das war bei mir früher vielleicht so, aber jetzt, als ich den letzte Mal gesehen habe, da gab es ein Special Screening bei uns im Kino. Und als ich den gesehen habe, da habe ich es verloren bei hier, als Lieutenant Dan seine Beine bekommen hat, also auf der Beerdigung waren, auf der Hochzeit, Entschuldigung. Die Hochzeit, glaube ich. Auf der Hochzeit waren und Lieutenant Dan es einfach geschafft hat. Wisst ihr? Und das hat mich abgeholt. Und es ist spannend. Auf jeden Fall, ja, es kann einen
ich finde auch, dass mitnehmen. Forrest Gump gebe ich dir recht, der erwischt mich auch an verschiedenen Stellen oft so, wo ich sage, wieso jetzt gerade? Ich hatte auch, ja, das ist, ja, weiß ich nicht, manche Sachen kann man auch nicht erklären. Ich hatte, wie heißt Only the Brave hier, diesen Feuerwehrmann-Film gesehen. Der hat mich halt auch kalt erwischt manchmal so. Also da gab es auch so zwei Szenen, wo ich auch, also einmal musste ich auch bitterlich weinen tatsächlich. Also,
ja, so ist es halt.
Ja, wir sind halt Menschen. Manchmal ist das so und ja, kann ich auch dazu stehen, da habe ich auch gar keinen Schmerz mit. Mir ist es manchmal also eher unangenehm, wenn meine Partnerin dann da
dann einen
emotionslos anguckt. Sitzt und
wie blanchierter Sellerie.
Ja, aber dafür gibt es dann andere Filme, wo es dann andersherum halt ist. Ne? Das ist halt so und so, ne? Ja, stimmt schon.
Also ich bin da mittlerweile auch, also ist mir vollkommen egal, mein Gott.
Ja, ja.
Das ist halt so, gerade um jetzt nochmal die Brücke auf den Anfang zu schlagen, also, sorry, bei Herr der Ringe, also spätestens ab dem Moment, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was vorher kommt. Ob zuerst kommt Gimli und Legolas. Ich hätte nie gedacht, dass ich Seite an Seite mit einem Elb sterben würde. Wie wäre es Seite an Seite mit einem Freund? Oder ob I can't carry it for you, Mr. Frodo, but I can carry you. Ich weiß gar nicht, was vorher kommt, aber spätestens ab da und bis zum Abspann ist dann bei mir. Also, das sind auch so dumme Momente. Ich meine, klar, vor Frodo fange ich an zu heulen wieder. Dann, my friends, you bow to no one. Und wenn sie wieder ins Auenland kommen, weil keiner weiß, was sie durchgemacht haben. Und dann die Grey Havens. Und dann Sam, wie er wieder zu seiner Tochter kommt. Und
ja, Mann, das ist so krass. Also auch hier, ich habe auch hier die drei Teile, auch in der Extended mal im Kino jetzt vor ein paar, zwei Jahren oder so gesehen. Und da der hat mich auch an anderen Stellen mitgenommen. Gerade am zweiten Teil dann, hier, wenn Theoden seinen Sohn beerdigt. Und das hat mich, das war krass. Dann und eben das ganze Ende. Sobald dieses von Howard Shore, Grey Havens, sobald das anfängt, dieser erste Ton, dieses und dann ist schon that's it. Die Luken sind offen, der Staudamm, der entleert sich jetzt. Das machen wir jetzt die nächsten 10, 15 Minuten. Krass. Ja, tatsächlich aber, hat mich ein anderer Film auch genauso mitgenommen, über den ich jetzt reden will. Weil ich habe auch für den Japanuary was angeschaut und ich dachte mir, ich gehe jetzt die Ghibli-Route. Und stellt euch vor, macht die Augen zu, stellt euch vor, es ist das Jahr 2015 und es ist die Oscar-Verleihung. Bester animierter Spielfilm wird gerade vergeben. Die Wahl steht zwischen den Filmen Boxtrolls, Drachenzähmen leicht gemacht 2, Die Melodie des Meeres, Die Legende der Prinzessin Kaguya und Baymax, riesiges Robo war Bohu. Ich komme da jetzt schon nicht drauf klar.
Super Titel.
Absolut. Big Hero 6 heißt der auf Englisch, Leute. Es könnte so einfach sein. Auf jeden Fall, Baymax hat gewonnen und ich war außer mir. Ich habe mich richtig aufgeregt. Die Melodie des Meeres ist besser. Drachenzähmen leicht gemacht ist besser. Box-Trolls fand ich okay. Also auch gut, aber okay. Und die Legende der Prinzessin Kaguya. Was ist los mit euch? Warum habt ihr den nicht genommen? Und ich habe mir den jetzt tatsächlich jetzt letztens jetzt nochmal angeschaut. Eben, wie gesagt, für den Japanuary. Und ja, der Film, der ist stilistisch, finde ich, ein Meisterwerk. Der ist musikalisch für mich perfekt, nahezu perfekt. Und hier auch die Direktion von Regie hat ja hier Isao Takahata geführt. Das ist einer neben Hayao Miyazaki, der Gründer von dem Studio Ghibli. Dessen letzter Film war das, bevor er 2018 gestorben ist. 2013 kam die Legende der Prinzessin Kaguya raus. Und es ist so ein wunderschöner Film. Es ist ein klanglich vom Soundtrack her so toller Film. Der läuft, seit ich den gesehen habe, eigentlich jeden Tag gerade bei mir hoch und runter. Wenn ich nebenher arbeite, läuft das im Hintergrund. Und ja, um was geht's? Ganz kurz gesagt, es geht um eine, wenn nicht sogar das älteste japanische Volksmärchen, um die Prinzessin Kaguya. Das ist ein kleines, ja, es ist ein Mädchen, eine Prinzessin, die von einem Bambusschneider in einem Bambusrohr gefunden wird und von ihm und seiner Frau auf dem Land großgezogen wird. Was dann aber rauskommt, ist erstens, da kann irgendwas nicht stimmen, weil das Mädchen, das war in einer Bambuspflanze drin. What? Ja, stellt sich dann halt raus, sie kommt eigentlich vom Mond. Und wenn man sich die Story oder wenn man sich diese Volksgeschichte mal durchliest, wächst sie zu einer wunderschönen Frau heran, die die mächtigsten Männer Japans für sich beanspruchen wollen. Unter anderem auch der Kaiser. Und ja, das möchte sie aber nicht. Sie möchte ein einfaches Leben haben. Und der Film war, also der ist stilistisch so gemacht, das ist jetzt nicht so ein traditioneller Zeichentrickfilm oder Anime-Film, dass der, so wie jetzt Your Name, halt eben so aussieht, wie er aussieht, wie ein Anime aussieht, sondern der ist stilistisch so aufgemacht, dass es aussieht wie diese alten japanischen Wasserfarbenzeichnungen mit Kohlezeichnungen und so aufgemacht. Und das stilistisch erstmal am Anfang so ein bisschen, ja, muss man ein bisschen reinkommen, aber dann nimmt einen das mit, das holt einen schon ab. Und ich möchte da nicht wirklich viele Worte darüber verlieren, sondern einfach nur sagen, ich find den Film wahnsinnig toll. Es geht hier eben um diesen Kampf auch ein bisschen der Frau, der Prinzessin, die mehr oder weniger gegen ihren Willen verheiratet werden soll, weil das macht eine edle Dame, wobei sie ja eigentlich aus dem Land kommt. Aber ihre Eltern wollen das halt, weil sie wohl zu höherem bestimmt ist. Dieser Film ist, kann ich wie gesagt nur nochmal sagen, wunderbar. Die Musik ist wunderschön. Ich finde es toll, dass die Gefühlslage der Protagonistin sich auch in dem Animationsstil wiederfindet. Es gibt eine wunderschöne Szene, in der sie praktisch überfordert ist mit einer Situation und der Zeichenstil sich dann so abändert, dass es praktisch hier das innere Zerwürfnis gut widerspiegelt. Und das Ende hier, das hat mich komplett weggehauen. Also im Sinne von, ich hab erst mal ein paar Minuten noch mal gebraucht, um mich noch mal zu sammeln, um noch mal zu sehen, fuck, was ist denn jetzt hier los? Vor allem in Kombination mit der Musik und mit dem, was passiert, ist das so schön, so traurig, so happy und glücklich. Und ich kann das einfach auch hier jedem ans Herz legen. Es ist nicht der Standard-Ghibli-Film, allein stilistisch schon. Der hat schon seine Standard-Geschichten hier mit drin, also seine bereits bewährten Elemente, wie jetzt eben den Soundtrack von Joe Hisaishi, der in den allermeisten Fällen auch die Musik für die Ghibli-Filme gemacht hat und eben die Regie von Isao Takahata, der auch für einige der, ich sag mal, emotionalsten Filme aus dem Studio kommen. Also unter anderem hat er Nausicaa gemacht, er hat das Schloss im Himmel hat er Regie geführt und für, apropos jetzt hier Schindlers Liste, die letzten Glühwürmchen hat er Regie geführt. Und das ist auch so ein Film, den schaut man an, da ist man fertig. Das ist bei Die Legende der Prinzessin Kaguya nicht so, aber es hinterlässt einen mit einem Gefühl dieses, ja, bittersweet. Es ist so, einerseits ist es gut, andererseits möchtest du eigentlich jetzt nur noch dich ins Bett legen und dich eigentlich nur noch einkuscheln und weiter den Soundtrack hören. Was ich vielleicht oder vielleicht auch nicht gemacht habe. Who knows? Hier in Deutschland wird man wahrscheinlich Isao Takahata am meisten kennen, dass er praktisch Heidi, also die Zeichentrickserie, die wir alle kennen, praktisch damals auf den Bildschirm gebracht hat. Also hier Heidi, Marco, Niklas, ein Junge aus Flandern, Anne mit den roten Haaren, kennt man alles. Das war noch, glaube ich, mit dem Wonder Theater of Japan war das nochmal. Das war noch vor Studio Ghibli. Wenn man es streng nimmt, ist Nausicaa aus dem Tal der Winde, der eigentlich auch unter Ghibli läuft, auch noch kein Ghibli-Film, wird aber eigentlich da immer mit dazugezählt. Und ja, wie gesagt, also generell, Ghibli-Filme, finde ich, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ist eine etwas schönere Alternative zu Disney, sage ich jetzt mal. Mhm. Absolut, vor allem, was die Rolle der Frau auch teilweise angeht, in der einfach nicht hier irgendwie die Frau praktisch hochgehalten wird und so, hey, wir sind divers, sondern das war nie ein Thema, wenn man sich so Sachen wie Prinzessin Mononoke anschaut, wenn man sich jetzt hier das Schloss im Himmel ansieht oder Nausicaa, vor allem Nausicaa, da wird das einfach als Fakt hingestellt. Da wird nicht irgendwie groß mit irgendeiner Glocke rumgegangen und hört, hier eine starke Frau, sondern nein, das ist einfach schon so und das machen die schon immer. Und allein deswegen ist haben für mich Studio Ghibli eigentlich, ja, sind für mich prinzipiell schon mal gute Filme. Und ja, aber hier der Film, absolute Empfehlung von meiner Seite. Also unbedingt anschauen. Wie gesagt, der Soundtrack ist wunderschön. Die Animation mag vielleicht am Anfang etwas verwirrend sein, weil es ein bisschen was anderes ist. So wie auch der Film Meine Nachbarn, die Yamadas, ist zum Beispiel auch stilistisch komplett anders als der klassische Studio Ghibli-Film. Hier funktioniert das aber wahnsinnig gut, wenn man sich darauf einlässt. Und wie gesagt, hier das Ende, holy fucking shit, zusammen mit der Musik, mit dem, was auf dem Bildschirm passiert, ich konnte es nicht mehr halten.
Klingt interessant auf jeden Fall. Aber ich muss schon sagen, der Zeichenstil, ich habe mal gerade so ein paar Bilder nebenbei angeguckt, hebt sich schon ab, ne, von dem Klassischen,
hat es ja schon gesagt gehabt. Absolut. Und aber auch hier ist das so ein Ding, du könntest auch fast an jedem Bild Pause drücken und das dir an die Wand hängen. Weil das dann eben einfach so aussieht wie so eine Schriftrollenmalerei aus Japan im, wann war das? Um die Jahrtausendwende. Also, so wie gesagt, so. Ich glaube, die Geschichte ist von 900 oder 1000, irgendwie sowas. Also, es ist wohl die älteste. Ja, es ist wohl die älteste Volksgeschichte, die es in Japan gibt. Also so um das Jahr 900 wurde die geschrieben. Ist auch sehr witzig. Also es ist nicht nur bierernst. Es gibt auch wirklich sehr, sehr herzliche Szenen. Gerade wenn sie noch so ein ganz kleines Kind ist, wie sie da so rumkullert, das ist ganz toll. Und auch wenn die Verehrer sich praktisch hier vorstellen, ist auch super. Das ist dann aber auch wieder so ein Element, der typisch Ghibli ist, mit ein bisschen Slapstick, mit ein bisschen trotteligen Charakteren, die so ein bisschen über sich her stolpern. Und das sind natürlich die, wie gesagt, die Staples, das sind die Standards, die in den Studio Ghibli-Filmen drin sind. Aber die übergreifende Geschichte darum ist definitiv sehenswert.
Kommt auf die Liste, auf die Ghibli-Liste.
Ja, sehr schön.
Die ich jetzt, also ich habe es mir mal vorgenommen für dieses Wochenende, dass ich zumindest jetzt anfange.
Ich glaube, gesehen haben sollte man sie alle.
Ja, das sind ja auch alles Namen. Ne? Also ja. Man kennt das ja auch alles und man hört ja auch eine gute. Mhm. Also egal, ob es jetzt Mononoke oder Spirited Away oder
das sind natürlich Schloss die ganz
oder sowas großen. Oder Totoro, ja. Das sind ja Sachen, die sind. Ja, aber ich habe das Gefühl, bei allen Filmen, also da könntest du mir jetzt die meisten Filme von Ghibli sagen. Ich sage, ja klar, schon gehört. Also soll mega sein.
Also ich sag mal, so meine Nachbarn, die Yamadas zum Beispiel, den kannst du auslassen, genauso wie Pompoko. Also was heißt auslassen? Die kannst du ruhig nach hinten setzen. Mhm. Und so gutes Mittelfeld, also Top-Tier, wenn wir jetzt hier eine Tierliste machen, also ein Ranking, also Prinzessin Mononoke, Chihiro, die sind ganz weit oben und dann irgendwann mal kommen dann eben, Totoro ist halt ein Kinderfilm, das ist ein Kinderfilm durch und durch. Ich weiß nicht, wie wir da als Erwachsene wie wir den dann jetzt praktisch wahrnehmen, okay. Funktioniert auch, natürlich.
Ich habe den letztes Jahr gesehen, Totoro. Ich muss sagen, der funktioniert auch als Erwachsener, weil.
Klar.
Weil es einfach mal was, einfach.
Zeitlos.
Ja, es ist einfach für alle was dabei irgendwie. Aber nicht so auf die Nase gebunden, wie es jetzt zum Beispiel die Pixar-Filme machen, wo du Witze hast, die auf jeden Fall für Erwachsene funktionieren.
So unbekümmert einfach.
Richtig, genau. Das ist
weißt aber, du, das ist einfach so schön, es zieht sich einfach durch. Es ist wirklich ein Kinderfilm ohne was Böses, ohne
ohne Konflikt vor allem. Ja, ich hatte letztens hatte ich mit einer Nachbarin gesprochen, die auch erzählt hatte, ihrem kleinen Mädchen spielt sie ab und zu Yakari vor. Sie spielt sie, glaube ich, nicht vor, aber sie hat mal Yakari gespielt dann beim Spielen und da gab es wohl, und es sind immer irgendwelche Konfliktsituationen. So wie er hat jetzt hier, der und der hat jetzt das Essen geklaut und das müssen die wiederholen. Mhm. Oder oder irgendjemand hat jemand anderen geschubst, ich weiß es nicht. Aber das ist schon spannend, weil das funktioniert bei Studio Ghibli ganz gut. Es gibt Filme, die haben einfach keinen Konflikt in dem Sinne. Und vor allem, es gibt kein, auch wenn es Konflikt gibt, es gibt kein wirkliches Schwarz und Weiß. Mhm. Also es gibt nicht diesen super Bösen. Auch dieser Böse ist auf irgendeine Art sympathisch oder hat zumindest ein Motiv, mit dem man dann sagen kann, das macht Sinn. Okay, kann ich schon mit ein bisschen relaten. Ja, und deswegen, wie gesagt, hier Studio Ghibli ist da sowieso über alle Zweifel für mich erhaben. Zumindest bei den allermeisten der Filme.
Hm. Porco Rosso ist auch Ghibli, oder?
Ja, ja. Und den habe ich tatsächlich erst letztens gesehen und den fand ich auch gut. Den fand ich auch ziemlich gut.
Sehr schön, weil der spricht mit mir am meisten dann, keine Ahnung. Warum. vielleicht erkenne ich mich da im Protagonisten irgendwie wieder.
Oh, aber
der hat mir, als ich die Liste mal durchgegangen bin, weil ich glaube, das sind ja alle? Oder der Großteil ist ja wirklich bei Netflix, das war so diese
große Ankündigung. Ich glaube, alle bis auf einer, beziehungsweise nee, die letzten Glühwürmchen ist mittlerweile, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die letzten Glühwürmchen auf.
Ach, der ist auch Ghibli.
Das
habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Also ich kannte letzten Glühwürmchen, aber dass der Ghibli ist, das wusste ich
nicht. Wie gesagt, Isao Takahata. Und bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob der auf Netflix ist. Ich meine, es gab da eine rechte Geschichte, dass der nicht zu streamen ist. Hätte ich das gewusst, dass du das auf dem Schirm hast, hätte ich dir den mitgeschickt. Ich habe dir ja letztens ein kleines Care-Paket geschickt.
Alles gut. Irgendwo werde ich einen auftreiben können. Und ich glaube, also auch wenn ich es mir jetzt vornehme, ich glaube, alle Ghibli-Filme werde ich mir jetzt auch nicht am Wochenende angucken.
Nein, aber ich würde auch nicht alle auf einmal anschauen. Also ich würde da schon mir die Zeit nehmen und jeden einzelnen aufnehmen.
Ich bin ja auch tatsächlich froh, dass ich bis jetzt eigentlich ja auch nur Totoro geguckt habe von Ghibli, sodass ich da ähnlich wie du, Fabian, da auch nochmal so einen Ritt vor mir habe und das jetzt vielleicht auch sogar nochmal ein bisschen mehr wertschätzen kann, als ich es vielleicht vor 10 Jahren getan hätte. So, ne? Ich weiß nicht, so vor 10 Jahren oder so, wo ich gesagt hätte, jetzt könnte ich mir das auch alles mal irgendwie angucken, weil ich, keine Ahnung, ich habe ein Einkommen, ich kann mir die DVDs kaufen oder keine Ahnung was, so, ne? Kann ich jetzt halt Netflix angucken, das ist schon mal eine krass einfache Hürde, so die genommen werden kann, ne? Und wie gesagt, ich glaube, ich kann es einfach mehr wertschätzen, weil ich glaube, vor 10 Jahren hätte es mich jetzt nicht so angesprochen wie jetzt zur Zeit, so, weil irgendwie bin ich gerade so ein bisschen, ein Hype ist jetzt auch zu viel, dass ich sage, ich habe so einen Anime-Hype, aber ich habe auf jeden Fall ein Bedürfnis, irgendwie Anime-Filme zu gucken. Und da kommt mir das relativ gelegen. Jetzt auch mit den Kindern, so teilweise kannst du ja doch ein paar Sachen mit den Kindern auch gucken. So wie Kikis kleiner Lieferservice
ja,
oder sowas.
Total.
Das ist ja, ne, ist ja doch auch unschuldig und sehr unbekümmert teilweise und sowas alles. Deswegen, also ich hab Bock auch, mich diesen ganzen Film zu stellen.
Da freue ich mich gerade halt richtig. Ich freue mich da schon, mit euch darüber reden zu dürfen oder zu können.
Und auf jeden Fall habe ich ja für diesen Monat jetzt ja auch zwei Filme noch drauf zu stehen, die ich definitiv auch noch gucken werde, ja.
Sehr geil, sehr genau. Geil. Ja, aber wie gesagt, Legende der Prinzessin Kaguya vielleicht anschauen, wenn ihr schon ein bisschen versiert seid in der Welt von Ghibli. Vielleicht vorher die Standards anschauen. Also ein Prinzessin Mononoke oder das wandelnde Schloss ist auch ganz toll. Ponyo würde ich ein bisschen weiter runtersetzen. Aber ansonsten, aber auch hier, schöner Film. Also für die Familie, safe. Geht auf jeden Fall.
Und sind alles gute Einträge für den Japanuary, um da vielleicht nochmal drauf kurz einzugehen.
Absolut.
Wo es ja darum geht, ein paar Filme aus dem Land der aufgehenden Sonne
zu sehen. Für nächstes Mal haben wir ja schon gesagt, dann gibt es ja unsere Hausaufgabe mit Outrage. Genau. Da bin ich auch schon, den habe ich noch nicht sehen können, aber ich werde mir den auf jeden Fall dann die Tage noch mal anschauen. Da freue ich mich auch schon darauf, weil ich habe den mal vor vielen, vielen Jahren gesehen. Und sowieso generell alles, was Takeshi Kitano macht, ist für mich in meinen Augen sehenswert. Ja, ich meine auch Takeshis Castle.
Habe ich früher viel geguckt.
DSF, das war super damals.
Ja.
Das war super. Und da lief das, glaube ich, auch mal eine Zeit lang auf RTL 2.
Ja.
Und was das Geil halt war, was das Geile an dem Ding war, waren ja natürlich hier diese ganzen Einspieler. So hier. Und hier ist der Manfred aus Rommelshausen, der nebenher noch Yorkshire Terrier züchtet. Good dog. Und dann haut's den halt gleich bei der ersten Hürde, haut's den aufs Maul. Finde ich super.
Ja. Ich hab's auch gefeiert. Ich hab's auch immer geguckt. Also doch, Takeshis Castle fand ich krass gut.
Ich habe das Finale immer gehasst, weil da einfach nie jemand gewinnen konnte. Ja. Das hat mich immer so genervt.
In der gesamten Zeit haben, glaube ich, nur drei Gruppen gewonnen.
Ja, es wundert mich auch nicht, mit ihren Papierscheibchen und dann schießen sie drauf und dann sind sie direkt kaputt.
Dann wurden später ja so Laserdinger, wo so richtig schlecht dann so rotoskopiert wurde. Piu, piu, piu.
Stimmt, ja.
Ich glaube es wirklich, nur zwei oder dreimal haben die das geschafft.
Ja, das sind so Dinger wie der Super Toy Club, wo ich auch immer gedacht habe, da muss ich mitmachen.
Einmal
Super Toy Race.
Und jetzt Ninja Warrior.
Also da war ich auch, da kann ich auch gleich einen Köpfer ins Wasser machen. Also ich würde auch heute noch im Super Toy Club mitmachen. Ich glaube, das wäre
glaub eher mein auch. Ding. Das glaube ich auch. Oder einmal durch einen amerikanischen Walmart rennen oder so. Fernseher einpacken. PlayStation.
Ich verdings immer. Tigerentenclub wollte ich immer mal. Aber
Tigerentenclub auch geil. Ich wollte immer bei 1, 2 oder 3.
Tigerenten. Ich war über Team Tigerenten. Es gab Team Frösche und Team Tigerenten.
Ja, ich glaube, wollten alle zur Tigerente. Ich kenne keinen, der zum Team Frosch wollte.
Ich kenne da auch niemanden. Ich wollte immer bei 1, 2 oder 3 mitmachen. Das fand ich eigentlich immer ganz so cool.
Aber nicht mit Elten, oder?
Nein, schon oldschool mit. Ich weiß nicht mal, wer das war. Aber das war schon spaßig, glaube ich. Aber da musstest du, glaube ich, als Schulklasse mitmachen. Ich habe das nie gecheckt. Wie kann man da mitmachen? Und da war irgendwie ein deutsches Team, ein österreichisches Team und ein Schweizer Team, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Schon ewig nicht mehr gesehen, tatsächlich. Aber naja.
Aber wer war das denn? Wer hat das denn moderiert? Das muss ich jetzt kurz googeln, sonst kann ich heute Nacht wieder nicht schlafen.
Ich wüsste
Michael
das
Schanze.
Michael Schanze.
Ach so, ja.
Selbstverständlich.
Was? Ja.
Ob er wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Und dann, ich habe mich aber immer aufgeregt, aber gut, das war wahrscheinlich Regieanweisung, dass die immer so rumgehüpft sind. Geh doch einfach gleich auf die Antwort, auf die du bist. Oder nee, auf die 1, dann auf die 3, 2, 3, 3. Oh, ganz am Schluss nochmal auf die 1, um Drama aufzubauen.
War das mit dieser Wand mit Spielzeugen? Wo man sich da was rausnehmen konnte? Konnte man die Kugel nicht eintauschen oder so?
Boah.
Gegen Spielzeuge? Weiß ich nicht mehr.
Da bin ich jetzt
überfordert. Ich auch
nicht. Was wir ja früher gerne geguckt haben, war die Mini-Playback-Show. Kennt ihr das noch?
Ja.
Also,
einmal eine Zauberkugel mit Mareike am Abo.
Mit der Mareike. Finde ich gut. Aber hatte mir auch letztens nochmal gedacht, so hätte ich da mitgemacht als Kind? Hätte ich da Bock drauf
gehabt? Ich wollte immer.
Mit welchem Song? Cool. Marco, mit welchem Song?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr.
Hauptsache mit.
Aber ich wollte.
Ist ja auch vollkommen egal, man muss die ja nicht singen. Also ist eine Playback-Show. Also
ja, aber du musst dich doch in Schale verkleiden. So. Das finde ich halt auch geil. Da gehen sie in diese Zauberkugel rein, dann macht's boah, und zwei Sekunden später sind sie auf einmal Michael Jackson. Was?
Tja, ist halt eine Zauberkugel.
Crazy.
Ja. Ich habe bestimmt irgendein deutsches Schlagerlied genommen irgendwie.
Okay.
Auch sehr gut, kann man machen. Warum nicht?
Ja. Dafür hasse ich es heute, aber. Ja, als Kind habe ich deutschen Schlager gehört.
Was, aber nicht Malle-Schlager, jetzt mal
von außen. Nein, da gab es sowas noch nicht, so Malle-Schlager. Also nicht, dass ich wüsste. So,
ja, was so wie hier, ach, die Sonne lacht dir ins Gesicht von den Amigos.
Nie so schlimm.
Flippers? Die rote Sonne von Barbados. Wie heißt das
denn? Oh, auch sehr gut. Auch sehr
Roland gut. Kaiser gibt es natürlich. Ach,
keine Ahnung.
Michael Holm, wie sie alle heißen. Udo Jürgens. Ja, kein alles. Wie heißt Heinz Rudolf Kunze? Kunze. Ja,
Hauptsache, die Sonne kommt drin vor.
Ja, toll. Ja, jetzt, nee, jetzt möchte ich mal kurz was sagen. Ich habe vorhin, vor gefühlt 10 Minuten, so eine tolle Überleitung gemacht mit von wegen Japanuary und Land der aufgehenden Sonne.
Ja, das stimmt.
Wow. Also, da habe ich mich so gefreut und dann, ja.
Irgendeiner musste es von uns doch machen.
Ja, ich habe Isshan geguckt. Ein nicht japanischer Film, aber ein taiwanesischer Film. Meine japanischen Beiträge kommen dann in der nächsten Folge wahrscheinlich alle mal irgendwie zu Wort. Genau, es ist ein taiwanesischer Familiendrama. Worum geht's? Der junge Aho greift sozusagen mit seinem Kumpel Radish einen anderen jungen Mann an, also sie hacken ihn im Prinzip den Arm ab, also es ist auch kein großartiger Spoiler in dem Sinne, weil es gleich zum Anfang passiert und werden dafür verurteilt, also sie beschuldigen sich beide gegenseitig und kommen dann auf jeden Fall in den Knast und Aho ist schon so unser Hauptprotagonist. Und sein Vater ist Fahrlehrer, der halt damit überhaupt nicht klarkommt, dass sein Sohn jetzt sozusagen im Knast ist. Gleichzeitig passieren noch viel mehr Dinge. Er hat auch einen Bruder, einen älteren Bruder, Ahau. So, man sieht, Ahau ist so ein bisschen der geliebtere Sohn, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Er studiert, ist relativ erfolgreich an sich und sowas. Und steht damit halt im krassen Kontrast zu seinem jüngeren Bruder, der halt jetzt im Knast sitzt und dort vor Problemen gestellt wird. Genau. Im weiteren Verlauf passieren halt ein paar Sachen, die diese Familie weiter auseinander rüttet, beziehungsweise auch dann irgendwann wieder zusammenbringt und dann auch das Genre so ein bisschen aufdehnt hin, so ein bisschen zum Crime noch hin und sowas. Weil der Film auch in den Zeitebenen springt und ich glaube, wir springen sogar teilweise bis zu 3 Jahre nachher in die Zukunft oder genau, schreiten halt über 3 Jahre auf jeden Fall voran. Ich finde, die Geschichte ist wirklich sehr gut erzählt, das Drama ist wirklich toll gemacht, die Crime-Geschichte hätten sie sich vielleicht so ein bisschen sparen können, so. Das wäre so mein einziger Kritikpunkt, weil der Film kommt tatsächlich mehr über das Drama. Ich fand die Schauspieler wirklich sehr gut. Und womit der Film tatsächlich heraussticht, ist das Optische. Also visuell ist der Film halt echt eine Granate. Also das kann man nicht anders sagen. Der hat unglaublich schöne Bilder, wie er das erzählt mit seinen Bildern, wie er das einfängt, mit welchen Kontrasten er spielt, teilweise auch mit welchen Formaten da gespielt wird. Das ist schon sehr beeindruckend einfach und sehr stimmig. Und von mir gibt es da für diesen Film auf jeden Fall eine große Empfehlung. So, wer jetzt, sag ich mal, auf asiatische Filme Bock hat, so, der sollte sich auf jeden Fall Sun angucken. wird auch, sofern die Oscars stattfinden werden, höchstwahrscheinlich auch dort eine Nominierung abbekommen, könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall ist es der taiwanesische Beitrag bei den Oscars für den ausländischen Preis sozusagen. Und sofern er auf eine Shortliste kommt, sag ich mal, hat es dann auch meiner Meinung nach sehr große Chancen, dort diesen Preis zu gewinnen, weil es wirklich sehr beeindruckendes Werk ist, ja. Kann man sich auf Netflix angucken.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ja. Ob man sich den...
Kann man sich auf Netflix angucken.
Okay.
Hat Netflix einen sehr guten Deal irgendwie scheinbar gemacht, ja. Ist vorher halt auf ein paar Festivals gelaufen, kam halt wahrscheinlich auch aufgrund der Corona-Situation nicht wirklich ins Kino bei uns. Ich habe jetzt jedenfalls keinen Kinostart oder sowas mitbekommen. Mhm. Aber hat Netflix sich echt eine schöne Perle geschnappt, ja.
Okay.
Kann ich nur empfehlen.
Eine allgemeine Frage noch mal ganz kurz, hab's jetzt nicht mehr im Kopf. Schaut ihr eure Filme im O-Ton dann an? Also auch jetzt hier die japanischen Filme mit Untertiteln?
Kommt drauf an, mal so, wie ich wirklich immer Lust hab. Muss nicht immer. Manchmal bereue ich's dann, wenn ich's nicht mache, sag ich jetzt auch mal so, aber kommt bei mir tatsächlich auf die Stimmung drauf an, wie ist mein Gemütszustand, klar, natürlich auch, gucke ich mit der Familie oder nicht und sowas.
Ja, so geht mir das jetzt auch. Auch bei jetzt dem Film vorhin, Kaguya, den habe ich jetzt auch auf Deutsch angeschaut, weil hier, ich kannte den Film ja schon und die Thematik ist dann doch so ein bisschen, was Exposition angeht, wenn man da zwei, drei Sätze vielleicht mal nicht aufpasst. Dann fehlt einem vielleicht noch eine Info, die vielleicht später dann wichtig wäre. Da finde ich das dann doch gut, wenn man das wirklich aufnehmen will, dass man das dann synchronisiert anschaut. Wenn das natürlich eine gute Synchro ist, perfekt. Prinzipiell, genau. War jetzt mal eine Interessensfrage nochmal.
Und Isan ist auf jeden Fall auf Mandarin mit deutschen Untertiteln auch nur verfügbar tatsächlich.
Okay.
Den kriegst du auch gar nicht in Deutsch synchronisiert, liest sich aber gut weg. Und ich muss auch sagen, es ist mit dieser Synchron-Debatte so, was mir jetzt mehrfach aufgefallen ist, so gerade, ich sag mal, kleinere Verleiher oder kleinere Studios, sowas, die jetzt auch jetzt in Deutschland sozusagen nicht die finanziellen Mittel haben oder sie nicht haben oder nicht ausgeben möchten, einfach für hochwertige Synchronsprecher, so, da würde ich schon eher Tendenz gehen. Ich gucke es mir im O-Ton an, wenn ich es kann. Aber so diese hochbudgetierten Filme, so die haben in der Regel ja auch
eine ordentliche Synchro.
Oft eine sehr gute Synchro, ja.
Muss ich nur gerade kurz an Yami zurückdenken damals, dass du
oh Gott.
wie furchtbar da die deutsche Synchro war. Aber ich finde tatsächlich, also ich erziehe mich damit auch so ein bisschen, wenn ich das im O-Ton gucke, weil ich mich dann auch dazu zwinge, gerade wenn er auf Mandarin oder auf Japanisch ist, dann muss ich halt diese Untertitel lesen. Und hab dann nicht das Ding, okay, Handy, irgendwie sieht mein Handy gerade interessant aus. Fuck, ich habe die letzten 10 Minuten nichts mitgekriegt. Und da ist halt bei Filmen, wenn sie auf Englisch oder auf Deutsch sind, ja, da macht es mir nicht so viel aus, wenn ich da was verpasse. Und bei so Filmen, da zwinge ich mich dann halt, okay, da muss ich halt lesen, weil so gut ist mein Japanisch jetzt nicht, dass ich sagen kann,
nicht?
Ich kann mir Your Name irgendwie, doch, Arigato verstehe ich mittlerweile. Da kann ich dann kurz weggucken, wenn sie das sagen. Aber ansonsten finde ich für mich, es ist irgendwie, hört sich traurig an, aber ich zwinge mich dann dazu, auch auf den Film zu achten und zu gucken, was ich da
angucke. Deswegen will ich auch wieder ins Kino, so schnell es geht, weil dann wirst du einfach nicht abgelenkt.
Ja, das stimmt.
Das auch, ja.
Und was ich mit den Untertiteln, ich habe kein Problem damit, dass das da unten läuft und ich das mitlesen muss. Da gewöhnt man sich ja auch schnell dran. Womit ich eher ein Problem habe, ist tatsächlich, dass mein Blick halt doch sehr da unten dann, je nachdem auch in dialoglastigen Szenen, halt sehr verhaftet ist einfach. Und ich nicht, weil ich bin ein Mensch, der stark über das Visuelle kommt, so. Auch von meinen Emotionen dann her, so. Und das geht mir manchmal ein bisschen ab, so, wenn ich nicht diese ganze Situation so fassen kann, halt einfach. Diese Stimmung muss ich halt in Bildern, also mir bringt es mehr, wenn ich die Stimmung in Bildern erzählt bekomme, als sie erzählt zu bekommen, so. Ne, und
ja, klar. Ja,
da komme ich mehr drüber und dann habe ich es lieber, dann vielleicht mal nur eine mittelmäßige Synchro zu bekommen und dafür lieber die volle visuelle Wucht halt einfach sowas, ne? Ja. Da bin ich eher dann so, dass
es gibt da auch meine kein Abstriche mache. Richtig und kein Falsch jetzt in dem. Also ich finde ja auch, wenn jemand sagt, er will es halt, also er guckt sich Sachen nur auf Deutsch an oder Synchros, ist ja vollkommen
okay. Voll ja, klar, natürlich. Auf jeden Fall.
Kann ja jeder gerne halten, wie er will. Genau, aber es dann, würdest du sagen, kann man sich gerne angucken oder sollte
ja,
man
auf
sich
jeden
gerne
Fall.
Angucken. Mhm. Sehr schön. Dann würde ich doch die nächste Überleitung schnappen und zwar gehen wir von Taiwan, was ja politisch zu China gehört,
ja,
zu einem anderen Film, der in China spielt und ein Martial Arts Film, würde ich mal behaupten. Kung Fu Panda.
Geil.
Und Kung Fu Panda 2.
Geiler. Und
Kung Fu Panda 3.
Nicht ganz so geil.
Ja, weil ich habe, nachdem ich mir ja die letzten Mal irgendwie 319 Disney-Filme angeguckt habe, habe ich gedacht, hey, gucke ich mir jetzt einfach DreamWorks-Filme an, weil da fehlt mir ein bisschen was. Da hatte ich bisher, glaube ich, nur Shrek gesehen, vor Ewigkeiten mal. Und Kung Fu Panda ist auch so ein Ding, da werde ich seit Jahren dazu genötigt, diesen Film zu gucken. Von meinem Kumpel André, hallo André. Das ist auch der Typ von Jerks, den ich vorhin erwähnt habe. Ich glaube, André ist der größte Kung Fu Panda-Fan der Welt. Und für ihn ist Kung Fu Panda auch der beste Film der Welt. Also seit Jahren muss ich mir anhören, guck dir Kung Fu Panda an, guck dir Kung Fu Panda an. Er ist so gut, er ist so wie, guck dir Kung Fu Panda an und werde massiv beleidigt und gemobbt, weil ich mir Kung Fu Panda bis dato nicht angesehen hatte. Ja, und jetzt habe ich halt gedacht, komm, guckst du halt mal Kung Fu Panda an. Er ist auf Netflix, die ersten zwei Teile, habe ich gedacht, komm, guck ich mir Kung Fu Panda an. Ich will jetzt gar nicht zu viel ins Detail gehen, weil im Endeffekt geht es um einen Kung Fu, der Panda macht.
Panda, der Kung Fu macht.
Was habe ich gesagt?
Genau das andere.
Der Panda. Ja, okay, ja, genau. Es geht um einen Kung Fu Panda. Der Titel sagt eigentlich alles. Und hier ist zum Beispiel auch wieder was, wo ich sage, da möchte ich halt das Original hören, weil im Original wird Po, unser Panda, gesprochen von Jack Black. Wir haben Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Jackie Chan natürlich, Seth Rogen, Lucy Liu, die so den Hauptcast bilden über die Filme und haben dann verschiedene Antagonisten. Im ersten Teil ist es Ian McShane, im zweiten Teil ist es Gary Oldman.
Es ist Gary Oldman. Als ja, Pfau.
Allein das überragend. Und im dritten Teil haben wir dann J.K. Simmons und außerdem noch Bryan Cranston, der eine Rolle übernimmt. Ja, also die Filme sind gut. Also ich bin ja nicht bei der Erwartung rein, dass die scheiße sind. Ich bin nicht erwartet rein, dass die überragend sind. Ich habe gedacht, Jürgen, guck sie mal an. Und ich muss sagen, dass der erste Film, der hat mir gefallen. Vor allem, weil Jack Black nicht 100% Jack Black ist. Ich glaube, wenn Jack Black wirklich komplett aufgedreht wäre, à la School of Rock oder sowas, oder Pick of Destiny, ich glaube, dann hätte mir der Film nicht so gut gefallen. Ich mag Jack Black, ich liebe ihn auch, wenn er komplett durchdreht. Aber irgendwie in so einem Animationsfilm hätte ich das nicht gebraucht. Da finde ich, da ist eh schon genug Spektakel. Und wenn ich da noch einen Jack Black gefühlt auf Kokain habe, dann weiß ich nicht, dann hätte mir es, glaube ich, nicht so gut gefallen,
oder auf Nudelsuppe,
wie es mir gefallen hat. Ja, auf irgendwelchen Bewusstseinserweiterungs... keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine.
Richtig geile Nudelsuppen.
Richtig geile Nudelsuppen vom Vater, der ihm im zweiten Teil dann offenbart, dass er leider nur adoptiert ist und
man muss dazu sagen, nicht der leibliche Vater ist. Man muss ja sagen, dass er eine Gans ist.
Und fand ich auch schön, auch wie es im ersten Teil schon angeteased wird. Und da habe ich echt schon gedacht, da sagen sie jetzt, sie heben sich für einen Spoiler, der Panda ist nicht der Sohn der Gans.
Richtig. Und vor allem wird er auch gesprochen von James Hong. Und James Hong, das muss ich ja sagen, eine wahnsinnige Karriere, die der Mann hat. Also ich glaube, der hat in kollektiv über 500 Filmen und Fernsehserien mitgespielt. Oder zumindest ist er aufgetaucht. Wahnsinn. Also der Typ, also den kennt man auch. Wenn man den sieht, wenn man ihn googelt, dann denkst du dir, ah, das ist er. Den habe ich schon irgendwo in einem anderen Film gesehen. Das ist dieser Dude einfach.
Den kenne ich doch aus überall.
Richtig. Das ist
so ein typischer, ja, man kennt ihn, wenn man ihn sieht, dann weiß man genau, den habe ich, ah, das ist doch, ne, ist das nicht, ah, das ist hier, genau. Und ja, also wie gesagt, ich will nicht viel über die Filme sagen, weil im Endeffekt ist es halt so ein typischer Animationsfilm, der ist was für Kinder, der ist was für Erwachsene. Ob man sich jetzt die ganzen Serien dazu angucken muss, ist ein anderes Thema. Ich finde auch, der dritte Teil ist deutlich schwächer als die ersten beiden.
Aber immer noch gut. Immer noch gut, muss ich sagen.
Ja, ich fand ihn ein bisschen langatmig, nicht langweilig, weil für mich hat sich so ein bisschen, es war ein bisschen repetitiv und diese ganze Panda-Familie oder dieses Panda-Land, der so dann geht, fand ich dann irgendwann, hat es mich so ein bisschen genervt, weil ich mir dachte, ja, okay, wir haben es verstanden, die liegen nur rum, die fressen den ganzen Tag. Hahaha. Und das hat mich dann ein bisschen genervt, also nicht genervt, aber es war halt so, dass ich mich nicht mehr so drauf einlassen konnte. Der zweite Teil fand ich tatsächlich noch mal ein bisschen besser als den ersten, was vielleicht aber auch an Gary Oldman lag, weil auch Gary Oldman einfach mit seiner Stimme irgendwie. Er schafft es halt, diesen Pfau bedrohlich wirken zu lassen. Und das ist halt, ja, ist.
Da ist
halt
die Story schon toll. Eine Kunst. Noch mal ein Stück weit irgendwie, da wird die Welt noch mal vergrößert. Man geht noch mehr auf die Backstory von Poe
ein. Genau, das ist das. Okay, und, ja, und, da musst du jetzt gerade überlegen. Aber ja, auch von der Story her. Hat mit der ich finde, der macht alles, was der erste Teil macht, ein bisschen besser.
Und ja, vor allem, ja, also storymäßig, musikalisch muss man halt auch sagen, Hans Zimmer hier am Start. Ich glaube, bei allen drei Teilen. Also solide, gute Arbeit, die hier gemacht wird. Also der macht Spaß, der Soundtrack auch. Und vor allem visuell, also der zweite, gerade weil hier auch mit auch so ein Thema, also Feuerwerk ist. Mhm. Und toll, das ist so schön gemacht, ist der Wahnsinn.
Genau. Und deshalb kann ich die auch empfehlen, sage ich mal. Wenn ihr jetzt überhaupt nicht offen seid für solche Filme, dann lasst es weg. Aber die sind auch alle nicht lang, die sind alle um die 90 Minuten rum. Den dritten hatte ich mir jetzt auch wieder geliehen auf Amazon, weil der nicht im Netflix-Paket mit drin ist. Aber auch, ich glaube, 2 Euro oder sowas.
Ich denke auch, okay. Die ersten zwei sollte man sich definitiv anschauen. Und den dritten, ja, kann man sich überlegen. Also wenn man da die Story fertig haben will. Für mich war es auch so, der zweite, der war für mich ein guter Abschluss. Es gab ja da mehr oder weniger diese Mid-Credits-Szene, die dann den dritten Teil schon angeteasert hat. Für mich waren die zwei Teile an sich schon als stimmiges Paket zusammengeschnürt, auch völlig ausreichend.
Ja, ich finde, das zieht sich bei DreamWorks so ein bisschen durch, weil ich weiß noch, bei Shrek damals fand ich auch, dass irgendwann einfach.
Da war der zweite auch der beste.
Ja, da gibt es ja aber sogar 4 oder 5. Shrek, also 4 gibt es auf jeden Fall.
Shrek Forever After gibt es noch und ich weiß nicht, ob es noch einen gibt.
Da fand ich auch, Peak war der zweite Teil und da wurde es immer ein bisschen schwächer und ich weiß nicht, irgendwie. Ist das so dann dieser Fluch vom Erfolg, dass man sagt, okay, man hat vielleicht Story für 2 Filme und merkt, fuck, der erste war mega erfolgreich, komm, wir teasen jetzt hier einfach noch einen dritten Teil an. Und wenn der zweite erfolgreich ist, dann machen wir diesen dritten Teil. Wahrscheinlich hätte sich auch niemand dran gestört, wenn sie den Teil nicht gemacht hätten.
Voll.
Ich glaube, bei der anderen Trilogie, die ich mir angeguckt habe, war es ein bisschen anders, weil ich meine, dass sie von Anfang an als Trilogie ausgelegt war. Und zwar auch Thema DreamWorks, Drachenzähmen leicht gemacht, habe ich mir noch angeschaut. Ja, auch mega der Erfolg gewesen. Ich glaube, dass das war so nach Cars, gerade bei Kindern, das nächste große Ding. Ich weiß, dass auch mein Neffe ziemlich viel hier mit Drachenzähmen leicht gemacht hat und mit der Serie, die es ja auch gibt, oder diverse Serien, Dragons geguckt hat und sowas. Das war ja auch ein Riesenerfolg. Synchronsprecher hier auch. Jay Baruchel, Gerard Butler, Craig Ferguson, Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse, T.G. Miller, Kristen Wiig, also auch Leute, die man kennt und die das auch gut machen. Und hier ging es mir ähnlich. Also hier fand ich auch den zweiten Teil mit am besten. Und den dritten Teil, der dritte war mir dann teilweise zu generisch, auch wenn hier dann auch wieder gute Bösewichte mitspielen mit F. Murray Abraham, der ist allein durch seine Stimme schon bedrohlich und beeindruckend wirkt, aber das war mir dann einfach zu viel mit, ja, jeder hat dann 8000 Drachen gehabt und da war es dann einfach nur noch How to Train Your Dragon auf Kokain, weil, weiß ich nicht, da war mir dann zu viel, es ist zu viel auf dem Bildschirm passiert und ja, war halt dann irgendwie nur noch so generischer Einheitsbrei. Hier war auch der zweite mein Favorit und auch da kann man sagen, wobei ich hier, also die haben mir noch besser gefallen als Kung Fu Panda, weil da hat mich dieses mystische Element, glaube ich, so ein bisschen mehr abgeholt. So diese Wikinger und diese Drachen ist halt dann irgendwo mehr meine Welt als Kung-Fu, weil, ja, es ist blöd gesagt, Martial Arts nicht mein Ding ist. Ich meine, Kung-Fu-Panda sind keine Martial Arts, sondern keine klassischen. Aber irgendwie hat mich die Welt von den Drachen dann ein bisschen mehr in ihren Bann gezogen.
Das basiert auch auf einer Buchreihe. Ne? Von denen es ja, glaube ich, auch mittlerweile 10 Bücher oder so gibt, wenn nicht sogar noch mehr.
Oh, okay. Also Drachenzähmen leicht gemacht, meinst du das? Mhm. Das wusste ich tatsächlich nicht.
Ja, also das ist irgendwie, nee, 12 Bücher sind das. Und das letzte kam jetzt erst vor 5 Jahren oder so raus.
Okay, also steht da vielleicht auch noch. Wobei, ich glaube, da haben sie, also der ist auserzählt. Also das, ich glaube nicht, dass sie da noch mal.
Ja, das hatte ich.
Das vierten Teil
machen sie auch nicht. Das hatte ich ja mit dem. Das hatte ich mir bei dem dritten Teil auch schon gedacht. Okay, jetzt ist die Story zu Ende. Die haben das zu einem guten Abschluss gebracht. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, gerade beim dritten Teil, die wollen das jetzt fertig machen. Ja. Die wollen das jetzt abschließen. Das passt, ist in Ordnung. Und deswegen fand ich auch den dritten hier von den drei Filmen ist das der schwächste. Einfach weil, ja, ich hatte das Gefühl, also er war, wie du sagst, generisch. Ich fand die zusätzlichen, die Bösewichten fand ich jetzt nicht so krass. Da fand ich den zweiten um einiges bedrohlicher. Die neuen Charaktere, ich glaube Kit Harington Jon Snow, hatte auch noch eine Rolle da drin. Ich weiß ja, nicht mal wobei, mehr.
Also Kit Harington habe ich schon, aber Kit Harington wurde im zweiten eingeführt schon als Arid Son of Arid. Also oh, der hat mir
schon eine Weile her, dass ich die gesehen habe.
Allein die Tatsache halt, dass Kit Harington irgendwie Drachenjäger spielt, hat mich dann irgendwie überzeugt. Also, weiß ich, der hat mir gefallen als Charakter.
Ja, aber für mich war das, ich kann dir jetzt auch gar nichts mehr über den dritten Teil sagen, weil da einfach für mich das, wie gesagt, es war so generisch bis auf das Ende. Mhm. Aber auch hier, also meine Empfehlung wäre hier auch wieder die ersten zwei Teile anschauen und den dritten zur Vollständigkeit.
Wenn man will.
Wenn man will.
Aber auch nicht, weil klar, im Endeffekt kommen noch ein, zwei Story-Aspekte dazu. Aber ja, man kann auch ohne sie leben. Genau. So viel zum Thema Drachenzähmen gleich gemacht. Markus, absolut. Hast du von dem DreamWorks-Zeugs irgendwas gesehen?
Nee. Ich habe nur die Serie, eine von den vielen da von Drachenzähmen leicht gemacht, mal reingeguckt mit den Kindern halt, weil die das manchmal ganz gerne gucken wollten mit den Drachen und so halt. Aber die Filme noch nicht, nein. Und Kung Fu Panda habe ich auch noch nicht geguckt. Ich denke mal, wird irgendwann nochmal passieren.
Ja, also ist wie gesagt, ist alles kein Must-See, wo man sagt, du hast mega was verpasst.
Ja.
Ja, ich habe mir auch lang genug Zeit gelassen, von daher. Wenn ihr wollt, guckt es euch an, wenn nicht, dann nicht. Ich habe jetzt einen André glücklich gemacht, das war mir wichtig.
Sehr gut. Ja, ich habe auch noch einen Film geguckt, der scheinbar auch in meiner Bubble, so was ich mitbekommen habe, sehr positiv aufgefasst wurde, beziehungsweise schon fast einen kleinen Hype erfährt. Und zwar ist das The Assistant, ein Film aus dem Jahr 2019. Und Regie hat geführt Kitty Green. Und in der Hauptrolle, weil sie das so toll macht, tatsächlich reicht es auch, wenn man nur sie nennt. Julia Garner spielt dort Jane. Aber worum geht's? Also es ist im Prinzip Julia Garner ist eine Junior-Assistentin eines, Medienproduzenten, eines Filmproduzenten, Serienproduzenten, wie auch immer, und arbeitet dort erst seit ein paar Wochen. Und wir bekommen so langsam mit, wie dieser Produzent sozusagen jetzt sein Standing missbraucht, seine Macht missbraucht und das teilweise auch halt sexuellen Machtmissbrauch begeht, ohne dass wir es sehen, aber wir bekommen es halt irgendwie so mit, so wie halt sie, die Assistentin, das auch mitbekommt, begleiten sie sozusagen halt ausschnittsweise jetzt ein paar Tage. Ja, und das ist es eigentlich auch schon. Viel mehr ist es nicht. Es ist nur ein Ausschnitt eines Jobs in dieser Medienbranche. Warum bekommt dieser Film so viel Hype ab? Einfach, weil er diese Problematik aufzeigt. Ich muss sagen, ich bin relativ verhalten dort rangegangen, weil der Film für mich nicht wirklich was Neues erzählt hat. Für mich war das schon klar, dass da in dieser ganzen Branche ein Machtmissbrauch stattfindet und auch sexuelle Übergriffe stattfinden und es auch toleriert wird. Und da erzählt mir dieser Film tatsächlich leider nichts Neues. Auch wie er es erzählt, fand ich jetzt auch nicht so interessant. Also er versucht so eine sehr beklemmende, so ein Unbehagen irgendwie aufzubauen. Das kam bei mir nicht an, weil er generell ein bisschen zu clean ist, so. Klar, der Film hat eine extrem wichtige Thematik so, aber er hat mich in seinem Kern nicht erschüttert. So, das sind so Filme wie jetzt ein Spotlight oder jetzt im letzten Jahr kam Dark Waters hier. Jetzt komme ich nicht mit, auch mit Mark Ruffalo halt, ne? Das sind so Filme, die haben mich tatsächlich dann im Endeffekt erschüttert, so, die haben mir diese Wahrheit unerbittlich vor Augen geführt und das hat The Assistant nicht geschafft. Ja, er hat mir halt nicht diese, er hat mir nicht die Beine weggezogen, so ist er. Er hat mir das erzählt, was ich schon vielleicht wusste, was ich mir gedacht habe, so. Das ist keine Ausrede dafür, was da passiert, so. Das will ich auch gar nicht schönreden. Nichtsdestotrotz finde ich jetzt The Assistant vielleicht ein wichtiger Film, aber jetzt kein Film, der diese Thematik richtig gut abhandelt, richtig gut aufarbeitet. So, ich habe so ein paar Probleme damit und respektiere es, wenn viele Leute sagen, das ist der Film, der das alles aufzeigt. Ich sehe es nicht so. Ich sehe da nur leichte Versatzstücke drin und hätte mir jetzt einen Film eben wie jetzt zum Beispiel ein Spotlight oder so, der so diese Ausmaße eines großen Skandals gut aufgearbeitet hat, so in dem Maße hätte ich es mir vielleicht besser gewünscht, ja.
Wie war das denn? Ich bin mir jetzt nicht sicher, hatten wir The Bombshell angeschaut und besprochen? Jo. Also ich habe den nicht gesehen.
Fabian hatte den, glaube ich, schon mal angesprochen.
Der ne, auch in einem Cast. Das Thema entsprechend dann ja auch, also gerade diese, ich sag jetzt mal, diese MeToo-Bewegung, dieses, ja, diese Machtposition ausnutzen auf einer psychologischen, aber auch auf einer körperlichen Ebene. Ob das hier auch so rüberkommt und ja, ob das Bombshell ist, geht ja so ein bisschen in die Richtung, wobei das jetzt
genau,
ich hab, vielleicht ein bisschen anders gezeigt wird.
Genau, ich habe Bombshell nicht gesehen, werde ich mir vielleicht nochmal angucken. Ja klar, also er spielt ja hier auch irgendwo mit einer psychologischen Ebene. Was ich ganz interessant finde, ist, dass sie jetzt dieses dem Produzenten nicht zeigen. Also er wird nie gezeigt, ne, sozusagen das Monster wird nicht gezeigt und bleibt somit das große Mysterium auch und bleibt dieses Monster und wir können es halt auch vielleicht assoziieren halt mit, keine Ahnung, Harvey Weinstein oder ähnlichen Charakteren so, weil es halt also wir sehen ihn halt nicht, wir hören ihn nur ab und zu durch ins Telefon. Und dadurch hast du auch, er baut ja auch einen Druck auf sie und es gibt auch eine Szene, da geht sie auch noch zu irgendeinem anderen Vorgesetzten und will ihm das petzen und oder will beichtet das, schüttet ihr Herz aus, was da gerade so passiert. Und das sind tolle Momentaufnahmen, aber es sind so, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Bombshell ist vielleicht, habe ich gelesen, so ein bisschen so die Glitzer-Variante. Aber ich habe Bombshell nicht gesehen, deswegen, ich habe, ne, Bombshell kommt wohl mit einem, ja, ein bisschen farbenfroher einfach wohl halt daher. The Assistant ist sehr entsättigt auch tatsächlich. Das ist das, was ich meinte, will so ein Unbehagen aufbauen. Aber ja, weiß ich nicht, ich habe echt so ein paar Probleme damit gehabt und ja.
Also, was ich nochmal zu Bombshell sagen kann, ja, also der ist relativ bunt. Aber der ist halt nicht künstlich, sag ich mal, künstlich runterreduziert, weil der nimmt es ja, also der hat ja wirklich eine komplett reale Geschichte, die er der adaptiert im Endeffekt, mit echten Personen, was man ja auch alles so nachlesen kann und erzählt halt, was dem passiert ist. Und dass die da im Fernsehgeschäft immer mit bunten Kostümen rumlaufen und ihre Anzüge anhaben und Farbakzente haben, ja, das ist in dieser Welt natürlich so. Und was mir bei Bombshell so gut gefallen hat, eben das, ich meine, klar hat das alles realistische Vorbilder, weil wir alle wissen, wir haben die MeToo-Debatte mitgekriegt und es ist leider keine Überraschung mehr, dass so solche Sachen passieren. Was mir bei Bombshell dann halt gefallen hat, oder gefallen, was mich da halt so interessiert hat, dieses reale Vorbild, ne, dass man halt genau nachlesen konnte, wer dieses Arschloch ist, der das da gemacht hat und wie und von welchen Leuten der halt gedeckt wurde und was alles gemacht wurde, um das ganze Ding runterzureden und klein zu reden und wie die Fähnchen im Wind sich alle gedreht haben, als auf einmal der große mediale Skandal kam und dass das halt alles so dokumentiert ist und man das halt auch wirklich eins zu eins nachverfolgen kann durch durch Auszüge aus Interviews, durch tatsächlich auch Nachrichten, die ja gezeigt wurden und die da aufgegriffen werden. Und deshalb hat mir Bombshell so gefallen. Und ja, also deshalb finde ich es jetzt nicht schlimm, sage ich mal in Anführungszeichen, dass der Film bunt ist, weil das gehört halt dazu im Endeffekt. Also den möchte ich hier, ich möchte jetzt nicht die Butter auf Brot nehmen, aber Bombshell kann ich nur noch mal jedem empfehlen und ist, meine ich, aktuell auch auf Prime. Also den kann man doch
angucken. Ja. Ah ja. The Assistant habe ich ausgeliehen, er war letztens in so einer 99-Cent-Aktion und weil er halt so gehypt wurde, habe ich gedacht, geil, guckst du dir den mal an. Und ich meine, klar, ich als jetzt weißer, privilegierter Mann, was nehme ich mir da raus, da jetzt irgendwie ein Urteil zu fällen, so, ne? Will ich auch gar nicht. Ich will jetzt halt wirklich nur so, es kam mir halt ein bisschen, also ich glaube, diese ganze MeToo-Debatte grundsätzlich in dieser ganzen Medienbranche, wenn man das jetzt in einen Film aufarbeiten möchte, was ich auch vielleicht richtig und wichtig finde, das gerade mit seinem eigenen Medium dann irgendwo zu schlagen, so, finde ich, macht Assistant das ganz okay, aber zeigt halt nur einen kleinen Bruchteil so und der hat mich halt nicht krass vom Hocker gehauen, tatsächlich.
Aber
soll es vielleicht
legitim, auch nicht, sowas zu sagen, weil, also ich meine, ich glaube nicht, dass, oder vielleicht sagen wir es auch nochmal, also keiner von uns will irgendwie das Thema MeToo oder diese ganze Kultur oder diese Debatte irgendwie kleinreden. Aber ich meine, im Endeffekt geht es ums halt darum, das Medium Film zu besprechen. Und da gibt es gute Filme, da gibt es schlechte Filme. Die Thematik der Filme will ja keiner runterreden. Aber wenn halt ein Film inszenatorisch nicht gelungen ist und ein wichtiges Thema anspricht, dann kann man auch sagen, dass er nicht gelungen ist. Und also vielleicht nur nochmal zur Differenzierung, dass wir da nicht irgendwie uns das rechtfertigen wollen, sondern keiner von uns will das Thema irgendwie runterreden die Wichtigkeit absprechen. Nur vielleicht nochmal als kleinen Disclaimer.
Genau, ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, auch die Podcast-Welt ist sehr toxisch, habe ich schon öfter mal mitbekommen. Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, ein Disclaimer da zu packen. So, es soll ja, ich will da ja niemanden irgendwie niedermachen. Ich fand den Film halt in meiner Wahrnehmung, ich finde es gut und wichtig, so ein Thema anzusprechen, um da jetzt einen Schlussstrich zu ziehen. Ich hätte es mir nur gewünscht, wenn der Film mir dort wirklich die Beine weggerissen hätte und so wie damals, als diese ganze Berichterstattung halt eben um Harvey Weinstein kam, so als dort Geschichten auf den Tisch gepackt wurden, die haben mich tatsächlich erschüttert, so. Das hat jetzt der Film leider nicht mit seiner Geschichte geschafft, so. Und wie gesagt, inszenatorisch kann ich dem Film halt nur vorwerfen, dass er mich nicht gekriegt hat, weil ich mag dieses Cleane einfach nicht. Das ist auch, was der Anderson halt macht, so dieses cleane Bild, so dass damit habe ich eher so auch meine Probleme. Und ich mochte die Schauspielerin, die fand ich sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Da bin ich gespannt, wie die nochmal ihren Weg gehen wird. Und ich glaube, die wird auch nochmal eine große, ich weiß gar nicht, was sie vorher gemacht hat oder so, aber die wird, glaube ich, nochmal richtig durchstarten, könnte ich mir vorstellen, wenn sie es nicht schon gemacht hat.
So. Bei Ozark, bei der Netflix-Serie Ozark spielt sie.
Achso, ja, gut.
Und bei Modern Love in einer Folge.
Ah, auch nicht, ja. Nee, The Assistant, ja. Wenn ich gerne mal selber ein Bild machen und wenn dort jemand gegenteiliger Meinung hat, gerne uns anschreiben, dann können wir auch gerne mal einen Podcast Gast dazu holen, der uns dann sagt, wieso, weshalb, warum dieser Film doch so wichtig ist. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
Ja. Und gerne generell Feedback.
Ja.
Sind wir
sehr
konstruktives, auch für destruktives Feedback sind wir empfänglich. Hey, wenn ihr einfach mal noch frustlos werden wollt, dann schreibt gerne Kit.
Okay. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne machen. Also auf Insta bin ich unterwegs, @ShogunGray, Shogun_Gray. Ich hau die Dinger jetzt einfach raus, ne? Wenn ihr aber nicht nur mich hier belästigen wollt, könnt ihr das auch @CampingBeutel, das ist der Marco, oder @Ferb_Derp, das ist der Fabian. Oder ihr könnt uns einfach kollektiv fertig machen. Das könnt ihr über den Instagram-Kanal Fernsehsessel-Podcast machen.
Jo.
Genau. Genau. Wir sind durch mit unseren Filmen heute. Jo. Sehr schön. Und genau, wir haben jetzt auch gute Zeit jetzt gerade schon hier mit verbracht. Und ja, habt ihr noch irgendetwas zu sagen?
Nein, bleibt gesund.
Bleibt zu Hause, genau. Bleibt gesund. Und ja.
Fabian guckt so ungläubig irgendwie gerade.
Er will nicht gesund bleiben?
Ja, sorry, mein
Hast du wieder technische Probleme? Wieder weg.
Ja, also, ich höre euch noch wieder. Bleibt gesund, Leute.
Ja, auf jeden Fall. Bleibt gesund. Okay. Nächstes Mal dann über die Hausaufgabe vor allem dann. Wie gesagt, Outrage, Amazon Prime, schaut es euch an, dass wir darüber reden können. Und ansonsten, ja. Cool, dass wir das hier, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Falls euer Podcast noch läuft, jetzt könnt ihr ihn ausschalten. Und ja, dann, lieber Marco, lieber Fabian.
Der Peter Lustig-Moment gerade von dir noch geht,
finde ich. Ja, absolut.
Jetzt abschalten.
Und jetzt, genau, ihr wisst Bescheid. Einfach macht was anderes. Vielleicht seid ihr auch schon an eurem Ziel angekommen. Vielleicht seid ihr auch schon im Reich der Träume. Auf jeden Fall wünschen euch der Marco, Fabian und ich eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis bald.
Tschüss.